Sebastian.
Ja, Dominik.
Sebastian, größer wie heute wird's nicht mehr.
Ich hoffe, du redest über Fernsehserien.
Das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil mein nächster Satz wäre gewesen, er kommt, Ausrufezeichen. Aber okay, wenn du auf diesem Niveau anfangen willst, können wir das gerne machen.
Ich habe natürlich nur an Fernsehserien gedacht.
Ich denke die ganze Zeit an Fernsehserien, genau.
Ja, wir denken ja an nichts anderes. Das ist, beschäftigt uns ja Tag ein, Tag aus in unserem Leben.
Wow, also Respekt, so ein Einstieg, das war nicht beabsichtigt. Aber gut, ich nehme, was ich kriegen kann. Ich bin ja für alles dankbar. Nee, Sebastian, heute kommen die ganz großen Geschütze. Ich komme jetzt nicht weg von dem Thema. Ich kann machen, was ich will. Denn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wir sprechen heute über, ach, schon wieder, einen der ganz Großen der 80er Jahre. Wir sprechen heute über Knight Rider.
Knickt Rider. Also,
Knickt Rider hatte ich als Kind auch gerne mal gesagt, ja.
Ja, also ja, Knight Rider, also wahrscheinlich eine der größten Serien der 80er, wenn du gesagt hast. Also im Freundeskreis dürfte es wahrscheinlich keine einzige Person geben, die diese Serie nicht kennt.
Ja, und er ist nicht zu verwechseln mit dem Knight Rider aus dem ersten Mad Max Film. Du wirst es nicht glauben, aber ich höre es immer wieder und ich lese es auch immer wieder. Also er ist nicht nachts unterwegs, auch wenn er viel nachts unterwegs ist, aber es ist nicht der Knight Rider.
Also wir reden hier von Knight Rider mit K, das englische Wort für den Ritter.
Ja, da hast du schon gleich mal einen guten Punkt, weil ich verstehe, was bedeutet Knight Rider eigentlich?
Ja, der reitende Ritter, oder? Also.
Ja, aber ein Ritter ist doch schon ein berittener Krieger, quasi.
Ja, wenn er sein Pferd nicht verloren hat, eigentlich schon, ja.
Na gut, ist es dann ein Ritterreiter oder ein Reiterreiter? Also ich bin da, was den Namen angeht, also der Name ist cool, gar keine Frage, aber ich konnte es mir nicht so ganz herleiten.
Das haben sie wahrscheinlich gemacht halt wegen Knight Rider. Du hast einmal Michael Knight, also den Ritter, und dann Rider, sein Reitpferd sozusagen.
Der
also
Fahrer, sein, ja.
Kid, das Fahrzeug dann hier, mit dem er unterwegs ist.
Das ist ein guter Punkt, weil ich würde ja Kid gar nicht mal so sehr als, ja, sein Pferd, okay, gut, aber wir greifen vor. Bevor wir da jetzt reingehen, herrje, Sebastian, erstmal meine wichtigste Vorabfrage. Deine erste Begegnung mit Knight Rider?
Also ich kann es nicht mehr genau zeitlich verordnen, aber es war, das habe ich glaube schon 100-mal erwähnt, also alle werden jetzt wahrscheinlich wieder gehen und sagen, ach, schon wieder die gleiche Geschichte. Aber das war eine der Sachen, die haben wir zuerst sogar auf Video bei uns zu Hause gesehen. Also den Pilotfilm gab es damals, bevor die Serie im Fernsehen lief, als Leihkassette in der Videothek, und da haben wir uns den Pilotfilm ausgeliehen und uns dann angeguckt.
Wusstet ihr damals schon, dass der Pilotfilm der Auftakt zur Serie ist? Oder nee. War das einfach nur, oh, das ist ein Film, der klingt gut? Rückseite der VHS-Kassette hat man ja gelesen.
Also soweit ich, warte mal, wie alt war ich denn da, als das Ding rausgekommen ist? Da war ich 6 oder 7, glaube ich, hier in Deutschland, also als es in Deutschland rausgekommen ist. Ja, das war, glaube ich, soweit ich mich erinnere, war da nicht zu ersehen, dass das dann als Serie fortgeführt wird.
Hm. Ja, der Pilotfilm ist ja auch wirklich was Besonderes in dem Sinne. Ich glaube, bis zur Vorbereitung auf diese Folge hier war mir der Pilotfilm tatsächlich noch überhaupt nie irgendwie vor Augen gekommen. Total verrückt.
Ja, weil der auch also ein bisschen raussticht. Der ist ja für so eine Fernsehserie, wo ja sonst Knight Rider ja eine ziemlich seichte von der Actionlast her und also nichts Gewaltiges ist. Also da gibt's ja schon so ein paar Szenen, also wenn er dann niedergeschossen wird, die dann schon um einiges härter sind als das, was dann im Rest der Serie dann stattfindet.
Ja, ich finde, die Serie schlägt auch ganz schön düstere Töne manchmal an. Also so ist es jetzt nicht unbedingt. Aber ich weiß, was du meinst. Die Grundstimmung vom Pilotenfilm ist noch mal ein bisschen eine andere, ja. Meine Begegnung mit Knight Rider, um da mal den Bogen noch zu ziehen. Bei mir ist es ja ähnlich wie bei dir, Sebastian. Auch ich erzähle immer die gleichen Geschichten. Die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts wissen das vielleicht. Das ein oder andere Mal habe ich es erwähnt. Kabelfernsehen gab es bei uns ja erst relativ spät. Und so konnte ich Knight Rider tatsächlich nur über ein befreundetes Kind aus der Straße, ja, aus Erzählungen kennenlernen. Die hatten damals Kabelfernsehen beziehungsweise eine Schüssel auf dem Dach. Ich weiß nicht, ob man das erklären sollte.
Ah, Satellitenschüsseln gibt es heutzutage.
Gibt es heute auch noch. Ja. Und der Junge hat mir immer von Knight Rider erzählt, von diesem schwarzen Auto und. was habe ich mir nicht alles vorgestellt, wie toll diese Serie ist, weil was der alles für Geschichten erzählt hat, was da möglich ist. Und hier, lieber Sebastian, schließt sich auch der Kreis zu unserer Mask-Cartoons-Folge, die wir vor einiger Zeit aufgenommen haben. Denn, Obacht, es gab bei Mask dieses Spielzeug namens Raven. Das war so ein schwarzes Auto, was eigentlich Kit ganz, ganz ähnlich ausgesehen hat. Mein Freund aus der Straße, Christian heißt er, hieß er, der hatte auch dieses Auto Raven. Und ich konnte ihm dann natürlich nicht das Gegenteil beweisen, aber er hat gesagt, das wäre Kit. Also, und mit diesem Auto konnte er dann im Prinzip alles machen, weil er hatte ja als Beleg, das kann der in der Fernsehserie auch. Wodurch das Spielen sehr einseitig war, denn Raven, Kit, also sein Spielzeugauto bei Mask, war dann natürlich all meinen Fahrzeugen entsprechend überlegen.
Und deswegen hat es sich dann zum Tabletop geleitet, wo du dann auch immer Regeln für alles hattest, damit du nicht mehr so über den Tisch gezogen werden konntest.
Genau, zum Tabletop, zum Rollenspiel, zu den Brettspielen. Ich habe Regeln in meinem Leben gebraucht, an denen man sich orientieren kann, damit niemand anderes irgendwas anderes behaupten kann. Nein, ich kann mich erinnern, als wir dann mal zu Besuch waren bei dem besagten Kind, habe ich dann tatsächlich auch mal ein, zwei Folgen gesehen. Und ich weiß, dass es ein ganz magisches, erhabenes Gefühl war, wenn dieser schwarze Firebird, dieser Pontiac da durchs Bild gefahren ist. Aber so viel ist eigentlich nie passiert. Oder es ist zwar schon was passiert, aber das waren immer nur kurze Momente. Und es war trotzdem ein magischer Moment, der aber zugegeben im Nachhinein sich gar nicht so toll angefühlt hat, wie ich es eigentlich erhofft habe. Aber gut, dazu kommen wir eventuell später. Also so richtig bewusst habe ich die Serie dann erst sehr viel später gesehen, als ich dann schon fast aus diesem Alter raus war, dass es mich so fasziniert hat.
Also ich weiß, das war damals die Serie bei uns auch immer Gesprächsstoff auf dem Schulhof.
Ja, natürlich, aber da konnte ich ja nicht mitreden. Wie gesagt, kein Kabelfernsehen und Fernsehserien aus der Videothek ausleihen. Also bitte, kann man ja gleich sein Geld zum Fenster rauswerfen.
Wir werden auch im Anschluss jetzt nochmal ein Spendenkonto für den Dominik nochmal einrichten.
Ja, eher für meine Eltern, ne, damals. Da gingen wir vielleicht einmal im Monat zur Videothek und dann hat man sich die unendliche Geschichte ausgeliehen oder so, aber doch jetzt hier nicht eine Fernsehserie.
Tja, du hast ja ein Beileid. Nee, hast du eigentlich nicht.
Ich habe es dann nachgeholt und tatsächlich dann sehr viel später geguckt, wobei ich nie so viele Folgen Knight Rider gesehen habe, aber schon so, dass man dann, es lief ja auch rauf und runter auf RTL dann in den 90ern.
Das wurde häufiger durchgewurstelt im Fernsehen.
Für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ein bisschen kurz zur Eingrenzung oder Einordnung. Wir sprechen heute wirklich nur über die Original Knight Rider Serie von 82 bis 86. Wir sprechen nicht über alles, was danach kam, also über Knight Rider 2000, 2010. Wir sprechen nicht über Team Knight Rider, nicht über die Serie von 2008. Vielleicht dann am Ende, je nachdem, wie wir dazu kommen, machen wir eventuell noch einen kleinen Streifen, war das Ganze noch. Ich weiß nicht, wie sehr wir in den Pilotfilm reingehen, weil der steht noch mal für sich. Der ist sehr wichtig für die Hintergrundgeschichte der Figur des Michael Knight. Und ja, ich würde dir, Sebastian, und da setzen wir jetzt mal einen gedanklichen Haken kurz rein, ich würde dir noch später gerne vielleicht fünf Punkte nennen, warum Knight Rider diesen Kultcharakter hat, den es eben heute hat. Einige davon liegen auf der Hand. Ja, dass wir da noch mal eben zurückkommen zu diesem Punkt. Und was diese ganze Serie mit Battlestar Galactica zu tun hat, ich glaube, das werden wir auch noch im Laufe dieses Gespräches aufklären. Viel zu tun.
Wollen wir erstmal anfangen über die Serie selber. Du hattest ja schon gesagt, in Amerika 1982, in Deutschland dann die Erstausstrahlung 1985, das war bei RTL Plus. Wir haben hier, es hat mich ein bisschen überrascht im Nachhinein, weil irgendwie in Erinnerung kommen, denkt man hier, die Serie lief ewig, aber nein, es waren insgesamt nur 4 Staffeln, die dann 90 Episoden beinhalten, immer eine Länge von circa 45 Minuten, also die Standardlänge für so eine Serie in der Zeit. Und vom Genre her sind wir eigentlich so, ja, bei Krimi-Geschichten mit ein bisschen Action.
Ja, bisschen Science-Fiction vielleicht noch so mit drin.
Also jetzt Science-Fiction von wegen Technologie, die angewendet wird, aber jetzt nicht, was man ansonsten unter Science-Fiction vielleicht verstehen würde.
Ja, genau.
Mhm. Also nichts in der Zukunft oder so.
Worum geht's denn in der Serie?
Also in der Serie geht es um die zentrale Figur des Michael Knight. Michael Knight, früher mal Polizist, noch unter dem Namen Michael Arthur Long, der als Undercover-Polizist gearbeitet hat und bei einem Auftrag tödlich verletzt worden ist. Er hat eine Kugel ins Gesicht bekommen, hat dies aber überlebt, da er noch
ins Gesicht.
Ins Gesicht, ja.
Au.
Aber er hat das überlebt, da er in seiner Stirn noch eine Metallplatte aus dem Vietnamkrieg eingesetzt war. Und deswegen hat er diesen Schuss überlebt und lag dann blutend in der Wüste Nevadas, wo er dann per Zufall von dem Millionär Wilton Knight gefunden worden ist. Wilton Knight hat daraufhin Michael gerettet. Auf jeden Fall hat er dafür gesorgt, dass Michael eine Operation bekommt, die ihm das Leben rettet und gleichzeitig auch dann sein Aussehen verändert. Also eine plastische Chirurgie, da ja sein Gesicht wahrscheinlich nicht mehr ganz in Ordnung war.
Was ja noch einen extrem, wie ich finde, gruseligen Twist hat, was dieses Gesicht angeht.
Also über diesen Wilton Knight muss man sowieso fragen, was das für ein komischer Charakter war. Weil also das wird in der späteren Folge dann ja erklärt. Also das neue Gesicht, das Michael Long, also dann der spätere Michael Knight bekommt, ist das Gesicht des Sohnes von Wilton Knight.
Sein Sohn, der ja eigentlich ja so gar nicht in seine Fußstapfen getreten ist, sondern eher
kriminell, ja, ausgebüxt, also irgendwo hin, ich glaube nach Südamerika oder sowas, wird in der späteren Folge dann wieder auftauchen als Bösewicht, aber da fragt sich auch, ja, also der Typ ist sowieso sehr komisch, das ist ein Millionär oder Milliardär, also auf jeden Fall ein sehr reicher Mann, dieser Wilton.
In den 80ern reichte es noch, ein Millionär zu sein, um extrem reich zu sein. Heutzutage würde man über ihn lachen.
Ja. Der früher Geheimagent war und eine eigene Foundation dann gründet, die Foundation für Recht und Verfassung.
Ja, im Englischen ist es die FLAG, F-L-A-G, ja. Foundation of Law and Government, glaube ich.
Genau. Ja, also so kleine Minderwertigkeitskomplexe, die da anscheinend überwältigt werden müssen.
Die Vorstellung dieses, ja, keine Ahnung, etwas extravaganten Millionärs, der da diesen Polizisten findet und sagt, den sein Gesicht sieht ja ganz schön schlimm aus. Ich habe eine Idee. Mein Sohn ist ja nichts geworden. Ich baue aus ihm einfach meinen Sohn 2.0 und versuche das Ganze nochmal. Haha, wer will mich denn schon daran hindern?
Genau. Und mit dem baue ich dann meine neue Foundation auf, mit dem neuen Superfahrzeug, das ich habe, also KIT, das ist ja auch ein Akronym für Knight Industries 2000.
Das ist ziemlicher Downer, also Knight Industries 2000. Nicht so toll.
Besonders dieser Millionär, alles benennt er nach sich.
Naja.
Also dem Arthur Long gibt er einen neuen Namen, gibt er dann Michael Knight. Das Fahrzeug heißt Knight Industries 2000. Schon ein bisschen auf sich selbstbezogen, oder?
Naja, ich muss da gerade an Batman denken, ne? Der hat auch die Batcave,
ja,
das Batmobil, der hat Wayne Enterprise, Wayne Manor. Das ist wohl so ein Ding unter den Reichen, dass man einfach allem seinen Namen aufdrückt. Ich weiß es doch auch nicht. Wir konnten uns doch nicht mal Filme aus der Videothek leisten, Sebastian. Ich hatte es doch erzählt.
Na, ich habe einen eigenen Ort mit Tees Hope, also bitte.
Das steht sowieso. Also du hast es ja sowieso geschafft in diesem Leben.
Ja, das sagt das immer mein Vater, der wird glücklich, wenn er das
Du hört. Stehst für ewig in den Geschichtsbüchern. Ja.
Nee, aber auf jeden Fall, dieser Wilton hat also diese Foundation gegründet. Die hat auch einen Vorsitzenden, das ist der Devin Miles. Und das Ziel dieser Foundation ist, ja, das ist so eine gute Frage. Also irgendwie finde ich es ein bisschen übertrieben, dass man so ein Superauto und dann so einen Typen hat, um dann so kleine Kriminalfälle irgendwo im amerikanischen Winterland aufzuklären. Ist schon ein bisschen übertrieben, oder?
Ja, es ist im Endeffekt Selbstjustiz, würde ich ja fast sagen. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob das jemals gesagt wird, dass sie da voll und ganz im Auftrag der Regierung arbeiten oder mit einem Freifahrtschein von der Regierung. Quasi so eine Art Kaperbrief, wie es einst die Piraten teils hatten. Aber ja, im Grunde ist es Verbrechensbekämpfung auf eigene Faust und auf eigene Art und Weise zu versuchen, für Gerechtigkeit zu sorgen. Das ist jetzt nicht wie beim A-Team, dass die beauftragt werden, so jetzt und erst gefunden werden müssen, sondern da passiert auch vieles aus der Organisation selbst heraus. Ne?
Genau, also es ist mal häufig so, dass Michael dann die Aufträge von, weil, das passiert auch noch in der Pilotfolge, Wilton Knight verstirbt und Devin Miles muss dann die Leitung dieser Firma übernehmen und ist dann derjenige, der immer wieder Michael die Aufträge zuschustert.
Ich war sehr überrascht, als ich diese gesamte Hintergrundgeschichte nochmal nachrecherchiert habe. Hätte ich der Serie gar nicht zugemutet, dass da eine doch für eine Action-Krimiserie der 80er Jahre, da doch so eine ausführliche Geschichte dahinter steckt, die halt im Pilotfilm sehr ausführlich dargestellt wird.
Ja, und dann aber in 90% der Folgen überhaupt nicht mehr erwähnt wird. Also es kommt dann so vielleicht, wenn dann der Sohn, der richtige Sohn auftaucht, wird nochmal kurz was erwähnt.
In der ersten Staffel halt, ja.
Bei so ein paar anderen Folgen. Aber ansonsten ist das halt nicht mehr Thema.
Aber es ist ja auch ganz spannend, dass der Hauptdarsteller des Pilotfilms ja auch in erster Linie ein ganz anderer war, wie wir dann ja mit David Hasselhoff in der eigentlichen Serie hatten. Ne? Mhm. Das ist ja sogar so weit gegangen, dass die Stimme des Hauptdarstellers ja nochmal übersynchronisiert wurde von David Hasselhoff, was eben dazu führte, dass ja der ursprüngliche Michael Long ja sogar in den Credits nicht erwähnt wurde, aufgrund seiner eigenen Ambitionen. Also ist wohl auch der Wunsch gewesen zu sagen, nee, meine Identität ist damit jetzt weg. Jetzt ist Michael Knight quasi die neue Identität dieser Person. Also Respekt, würde ich sagen. Nicht schlecht aufgezogen, das Ganze.
Ja, aber es ist ja auch so, wenn du dir das anschaust, wird ja auch der Darsteller, der Kid spricht, William Daniels, wird ja in den Credits nicht einmal erwähnt.
Das ist heftig, ne? Ja. Aber zudem habe ich eh noch was Eigenes zu sagen, aber da kommen wir dann später vielleicht bei den Sprechern drauf. Genau.
Also die Credits sind schon ein interessantes Fakt bei dieser Serie.
Ich denke einfach auch, dass es beim Pilotfilm natürlich so ein Ding war. Der Pilotfilm ist ja auch immer so ein bisschen der Punkt gewesen, man testet einige Sachen aus, wie man sich das vorgestellt hat, und dann justiert man eigentlich dann in der ersten Staffel oder mit den ersten Folgen nochmal nach, wo man dann merkt, das und das und das machen wir nochmal ein bisschen anders. Und ich denke, so war es genauso beim Piloten. Man hatte die Geschichte, man hatte die ganzen Ideen schon, und dann ist man quasi vom Übergang vom Piloten zur Serie dann nochmal ein bisschen einen leicht anderen Weg gegangen. Das haben wir ja schon sehr häufig, dass da auch manchmal noch sogar Darsteller ausgetauscht werden. Ja, Sebastian, und wer ist für diese Serie verantwortlich? Wer ist der geistige Vater, der Schöpfer von Knight Rider?
Da machen wir wieder einen Schritt zu unserer allerersten Folge zurück. Und zwar ist hier verantwortlich dafür, für die Entwicklung, ist Glenn R. Larson, den wir schon bei Ein Colt für alle Fälle erwähnt hatten.
Genau, über den Mann haben wir schon in der ersten Folge sehr ausführlich gesprochen. Ich gehe davon aus, dass wir auch in Zukunft noch mal ausführlich über ihn sprechen werden.
Ja, also mit Serien wie Battlestar Galactica oder auch Quincy oder Magnum ist das auf jeden Fall ein Kandidat, der noch häufiger bei uns auftauchen wird.
Ja, er ist ja wirklich ein Tausendsasser. Also Drehbuchautor, Produzent, Musiker. Hat sich gerne mal selbst kopiert in seinen Grundmotiven. Aber Glenn R. Larson, klar, der Macher der 80er-Serien.
Also man muss sagen, Glenn R. Larson ist halt der als Creator für diese Serie steht. Es gibt aber eine Geschichte zu der Entstehung dieser Serie, die darauf hinweist, dass wohl die Idee dafür aber nicht von ihm selber gekommen ist, sondern von Brandon Tartikoff. Ich weiß nicht, den hatten wir, glaube ich, auch schon bei irgendeiner anderen Serie, über die mal gesprochen. Der war zu dem Zeitpunkt nämlich der Programmchef bei NBC. Und in irgendeiner Runde hatten sie halt darüber gesprochen und sich darüber beschwert, dass es ein Problem ist, gut aussehende Männer in führende Rollen in Fernsehserien zu casten. Also ich kann dieses Problem jetzt nicht wirklich nachvollziehen, wenn man sich so mal die Serien aus den 80er Jahren anschaut. Aber anscheinend war das für Tartikoff ein Problem. Und sie haben dann darüber philosophiert, was für eine Art von Serie man machen könnte. Und da sind sie dann auf eine Serie gekommen, die sie nennen wollten The Man of Six Words, also ein Mann von 6 Worten. Und jede Folge hätte halt so ungefähr angefangen, dass der Hauptdarsteller aus dem Schlafzimmer einer jungen Dame kommt und Danke sagt. Dann ab und zu mal während der Show noch Okay sagt. Zum Beispiel auch, wenn er dann irgendwelche Aufträge von seinem Boss bekommt. Dann jagt er einigen Bösewichtern hinterher und ruft denen dann Freeze, also stehen bleiben. Und dann noch zum Schluss, wenn er dann die Leute vor dem Tod gerettet hat, sollten sie ihm danken und er würde dann noch sagen, you're welcome, also gern geschehen. Und der Rest der Sendung würde dann halt sein Auto für ihn sprechen.
Genau, die Überlegung war, naja, für die sogenannte kleine Leinwand, was haben wir denn da so an männlichen Talenten? Und dann war eben der Gedanke, lass doch das Auto reden. Was aber auch lange Zeit so ein bisschen, wo man sich überlegt hat, hey, ein sprechendes Auto. Es gab in den 60er Jahren, gab es mal eine Serie, My Mother-in-Law, The Car. Also die Serie ist gefloppt und man hatte so ein bisschen die Sorge, diese Serie mit dem sprechenden Auto, das kommt einfach nur goofy und albern rüber. Und wenn man sich das überlegt, ein sprechendes Auto. Oh mein Gott.
Also als goofy und albern, ja, da kannst du dann auch wieder dann Parallelen ziehen zu einer anderen alten Serie und das ist halt Mr. Ed. Also wenn du dann halt wieder hier das Auto als das Reittier sozusagen siehst und Mr. Ed halt das sprechende Pferd. Aber das war halt auch eine Comedy-Serie und keine Action-Serie.
Ja, der Gedanke war eben, dass das vielleicht unfreiwillig komisch wird, dass man eben, man hat ja diese kleine Sprachbox und da erzählt dann halt das Auto irgendwas. Es hat wohl einiges an Überzeugungsarbeit gebraucht, im Designprozess zu sagen, okay, wir gehen diesen Weg.
Ja, aber wer hätte das gedacht, dass die Serie damals dann, das ist ja, also wir sind ja fast schon so weit. Wir haben jetzt künstliche Intelligenz, ist das große Thema zurzeit. Selbstfahrende Autos, dann das Kommunizieren über die Armbanduhr, also viele Dinge, die in der Serie noch futuristisch erscheinen, entwickeln sich gerade zur Realität.
Da sprichst du einen sehr guten Punkt an, Sebastian. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Für die jüngeren Zuhörenden hier in diesem Podcast, die werden sich vielleicht denken, ja, wieso sprechendes Auto? Ich spreche doch die ganze Zeit mit meinem Auto. Ich habe einen Sprachassistenten. Ich habe zu Hause eine Alexa oder sonst irgendwas. Was ist denn daran jetzt so toll? Aber wenn man in diese Serie zurückgeht, die ja Anfang der 80er lief, da war das revolutionär, da war da so viel Neues dabei, wo man sich gedacht hat, mein Gott, das Auto spricht, das Auto fährt selbst, man kann vom Auto aus mit dem Telefon anrufen und noch viele andere Sachen machen. Da hat schon ganz ordentlich die Zukunft angeklopft, ne?
Ja.
Die Serie wäre an sich nicht komplett, wenn wir nicht zur Einleitung erstmal über die Musik sprechen, von wem die stammt, wer die gemacht hat und ja, einfach der ikonische Soundtrack.
Ja, von Stu Phillips ist diese Titelmelodie. Andere Melodien für die Serie wurden dann noch von anderen Personen gemacht, aber wie gesagt, hier diese Titelmelodie ganz bekannt, wurde ja auch häufiger in verschiedenen anderen Songs gecovert oder irgendwie neu interpretiert. Wobei man aber auch sagen muss, dass aber auch dies, also nicht der ganze Titelsong, sondern Teile daran, auch so eine Art Cover sind. Man hat sich nämlich hier an einem Ballettstück musikalisch vergriffen, wollte ich jetzt sagen, aber das ist ein bisschen, nee, so schlimm ist es nicht. Also man hat eine Passage, die werde ich dann auch einspielen, aus dem dritten Akt, Nummer 14 vom...
Ich bin gespannt, sprich es mal aus.
Marché Cordège de Bacchus.
Ich kann kein Französisch, deswegen alles, was du sagst, ist großartig.
Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Tonfolge, die da drinnen vorkommt, die sie sich dann als Vorlage genommen haben und dann mit Synthesizern, was in der Zeit auch noch in den 80ern, Anfang der 80er auch noch eher wenig eingesetzt worden ist, insbesondere in Fernsehserien, das dann halt etwas verfremdet haben und dann verwendet haben, um daraus ihre Titelmelodie zu machen.
Ja, Stu Phillips hat das ja mit Larsen zusammen komponiert, das Stück. Frage, Sebastian, hörst du da tatsächlich irgendwas raus, was ähnlich klingt?
Ja, ich kann es dann hier einblenden sozusagen, wo die Ähnlichkeiten sind.
Ich behaupte mal, dass ich von meiner Seite aus jetzt nicht völlig unmusikalisch bin, spiele ja auch ein bisschen Gitarre und so, aber ich hatte da wahnsinnige Probleme, da tatsächlich was rauszuhören.
Diese Trompetenfanfare, die auch so ein bisschen an so einen Star Wars erinnern könnte.
Sebastian, du hast recht. Ich habe wirklich mich gefragt, wo soll denn da was sein? Und dann habe ich mich ein bisschen oberflächlich durch dieses Musikstück geklickt und es kommt gleich am Anfang.
Eigentlich sind es auch nur so 4-5 Noten oder sowas. Also es ist jetzt nicht eine ganze Passage, die da 1:1 übernommen worden ist.
Die Musik ist wohl für jedes Kind der 80er ein Begriff. Ich glaube, es gibt fast niemanden, selbst wenn man Knight Rider die Serie nie gesehen hat, dass man nicht mal über diese Melodie gestolpert ist. Ich finde die total großartig. Sie unterstreicht so ein bisschen dieses futuristische, treibende. Sie ist, finde ich, auch durchaus ein bisschen düster. Gleichzeitig so eine gewisse Epik. Faszinierend finde ich, dass im Deutschen und im Englischen ja der Sprecher völlig was anderes sagt. Das ist ja ein totaler Unterschied. Wobei mir das Deutsche fast schon besser gefällt, weil es so minimalistisch ist, was irgendwie echt gut auch zu diesem Klangteppich passt von damals.
Hier kommt Knight Rider. Ein Auto, ein Computer, ein Mann. Knight Rider, Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht.
Im Englischen ist es ja ein ziemlicher klassisches Intro.
Ich kann mir, also ich weiß es jetzt nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt. Ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass damals der Pilotfilm ausgegliedert war in Deutschland. Also dass der gar nicht, als die Serie dann ins Fernsehen gekommen ist, dass der Pilotfilm sozusagen dann im Zusammenhang mit der Serie gezeigt worden ist. Und in dem Intro werden ja das, was im Englischen sagen, hier a shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Das spielt ja so ein bisschen auch auf die Geschichte von dem Piloten an. Und wenn das dann gar nicht gezeigt worden ist, kann ich mir gut vorstellen, dass man das deswegen dann rausgelassen hat.
Dass man das da nochmal so ein bisschen geändert hat, genau.
Ja. Es wird auch viel mehr auf das Auto eingegangen. Also im Englischen, ich sag jetzt mal den ganzen Text, Knight Rider, a shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Michael Knight, a young loner on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless in a world of criminals who operate above the law. Da ist ja überhaupt nichts von dem Auto erzählt. Und das Auto ist ja schon eine extrem zentrale Rolle, in die, auch nochmal mit dem Thema, dass der Sprecher von dem Auto in den Credits überhaupt nicht erwähnt wird, ist anscheinend, also so wie die Amerikaner es gesehen haben, ist das Auto dann nur Nebensache oder was?
Es scheint so. Dabei ist meine These eigentlich eher, dass wir hier in Deutschland dass das Auto eigentlich fast schon der stärkere Hauptdarsteller ist.
Also in Deutschland habe ich auch das Gefühl, dass in Deutschland ein ziemlicher Fokus auf das Auto gelegt worden ist. Auch von der Vermarktung und von den Werbungen und sowas. Weil, also habe ich mehr Kit in Erinnerung als jetzt Michael Knight.
Ja, viel mehr, natürlich. Das Auto war gerade für Jungs in dem Alter, Kinder, Teenager, ein schwarzer Pontiac Firebird, also bitte, das ist cooler wird's schon nicht mehr in den 80ern.
Noch ein Fact zu der Titelmelodie ist ja auch eigentlich ganz lustig. Eigentlich war das ja gar nicht den Song oder die Melodie, die sie haben wollten für die Serie, weil Glenn A. Larson wollte eigentlich einen Song einer deutschen Elektromusikgruppe, die dieses als Thema hatte, lizenzieren. Also er sagt es nicht explizit, aber das muss wahrscheinlich Autobahn von Kraftwerk sein. Und man kann zu Kraftwerk, kann man mögen und sowas, aber ich glaube, das hätte nicht funktioniert als Titelmelodie für eine Serie.
Aber das ist doch das Spannende, dass man so in dem Entwicklungsprozess sieht, in welche Richtung es eigentlich mal gehen sollte. Ich meine, man inspiriert sich irgendwo aus dem Klassischen, dann geht man nochmal in eine andere Richtung und dann wird daraus aber am Ende dieses eine Thema. Also ich sag mal, bei den ganzen Serienthemen der 80ern ist es schon bei den Top 10 sehr, sehr weit oben, ne?
Ja, glaub schon. Also das ist halt auch eine Melodie, die spielst du an und jeder weiß, um was es da geht. Also wie gesagt, da gab es ja schon einige Künstler, die das dann verwurschtet haben. Also das bekannteste dürfte wohl dieser indische Remix sein oder dieser Punjabi MC. Zum Beispiel noch Busta Rhymes hatte da irgendwie auch in irgendeinem Lied, hatte der dann das mit verwurschtet. Oder auch der Crazy Frog, wer ihn noch kennt.
Okay, Sebastian, das Gerüst steht. Dann gehen wir doch mal an die DarstellerInnen. Und da würde ich doch eigentlich ganz gerne den, ja, für mich persönlich, den Hauptdarsteller direkt in Angriff nehmen. Und ja, das ist meiner Ansicht nach definitiv das Auto Kit.
Tja. Haben wir ja gerade ja schon herausgefunden, dass der für uns in der zentralen Rolle war.
Ja, irgendwie schon, ne? Und Sebastian, wir haben schon mehrfach über ein Auto gesprochen bei den TV-Serien-Stars oder über ein, ja, Gefährt oder ähnliches. In Folge 1, Colt für alle Fälle, haben wir ja über den Jeep gesprochen. Wir haben in der Airwolf-Folge gesprochen. Street Hawk haben wir über ein Motorrad gesprochen, über den A-Team-Van.
Bei Trio mit vier Fäusten haben wir über Helikopter, Schiff und Auto gesprochen.
Ja, also ich erkenne da ein Muster.
Sagen wir es mal so, es ist ja schon eine sehr gute Methode bei Film- oder Fernsehserien, wenn du einen Charakter charakterisieren willst, das über auch sein Vehikel zu tun. Also es ist klar, dass jetzt ein Michael Knight nicht in eine Ente steigen würde.
Das ist aber jetzt auch ein extremes Beispiel.
Ja, aber damit kannst du deine Charaktere schon sehr gut charakterisieren und halt auch dann jetzt ein Kit. Was ist es, ein Firebird?
Pontiac Firebird. Der dritten Generation Trans-Am.
Trans-Am, genau. Und das ist ja schon, also ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber ich glaube, das zählt schon zu den Muscle Cars oder ist auf jeden Fall so ein Sportwagen, mit dem dann Leute, die Minderwertigkeitskomplexe haben, dann gerne darüber hinwegtäuschen.
Oh, verdammt, jetzt wollte ich eigentlich sehr ausführlich über dieses Auto reden, weil es mich doch sehr interessiert und ich ziemlich cool finde. Und dann stößt du da in dieses Horn.
Weil mir das klar war, habe ich da dieses Horn aufgemacht.
Ach, was soll's. Ich gehe jetzt diesen Holzweg. Ist doch mir egal, was die anderen von mir denken. Ja, genau. Also Pontiac, die Sportmarke von General Motors. Übrigens 2010 dann endgültig eingestellt. Ja, aber du hast ja schon richtig gesagt, Coupé, Cabrio, mittlere Preisklasse, Sportwagen. Der war damals so, was hatte der, so 90 PS, 120 PS so in dem Dreh. Ist so äquivalent zum Chevrolet Camaro und ein sogenanntes Pony Car, also ein eher leichtes Auto, kleines leichtes Auto, allerdings mit einem großen, ja, heftigen Motor im Endeffekt. Und da in diese Kerbe schlägt der Pontiac Firebird rein. Wobei man dazu sagen muss, aber da kommen wir später auch noch drauf, so wie er als Kit eben vorhanden ist, in der Form gab es ihn ja nicht vom Band. Also da sah er nochmal ein bisschen anders aus. Man kann den Pontiac Firebird übrigens immer noch, jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, den kriegt man noch gebraucht ganz gut für ein paar tausend Euro. Ich hatte auch mal überlegt, aber man muss da schon viel Geld reinstecken, weil wenn man dann so die Modelle so von um die 2000 oder so sich holt, da kann schon mehr eher mal was dran sein. Ja. Aber Sebastian, ich glaube auch, wir werden nicht das letzte Mal über irgendein Fahrzeug von irgendeinem Hauptdarsteller sprechen. Hallo Highwayman an dieser Stelle.
Was der kompensieren muss.
Was, wobei mir gerade auffällt, es sind immer nur männliche Hauptdarsteller, oder? Gibt es irgendeine Serie, wo eine Frau mit irgendeinem Fahrzeug, Motorrad, Hubschrauber unterwegs ist? Fällt mir gerade nichts ein.
Ja, es ist auch schon schwierig, erstmal eine Frau in der Hauptrolle in einer Serie zu der Zeit zu finden.
Ja, es waren ja schon sehr viele Krimis, ne? Also in der Richtung. Wir haben ja auch schon bei Agentin mit Herz drüber gesprochen.
Ja, Agentin mit Herz, die hatte doch
ihren Windelbomber, ihr Familienauto.
Ja, wie hieß das mit der Holzverkleidung an der Seite?
Ja,
typisches. Da haben wir aber auch drüber, glaube ich, gesprochen, was das für ein Fahrzeug war. Weil er ja dann Porsche gefahren
typisches
ist.
Typisches amerikanisches 80er-Jahre-Familienauto, gell? Mit dieser
Verkleidung. Ja, so werden dann Frauen gezeigt, die haben dann die Familienkutschen, ja.
Das stimmt allerdings, ja. Das Auto ist ja ein speziell angefertigter Pontiac Firebird von 1982, eben diese dritte Generation. Und dafür verantwortlich sind letztendlich zwei Namen. Das ist ein Chefdesigner von Pontiac, der John Schinella. Und dann haben wir noch einen ehemaligen Mattel-Designer, das ist der Michael Sheffy. Wie würdest du den Nachnamen aussprechen? Das ist immer so schwierig.
Ich habe keine Ahnung.
Und der John Schinella eben von Pontiac, der ist derjenige, der auch das ursprüngliche Design von Kit entwickelt hat. Da gab es auch oder gibt es auch eine Serviette, auf der er diesen ursprünglichen Entwurf gezeichnet hat von diesem Firebird. Und auf dieser Serviette gibt es auch tatsächlich schon diesen ja ikonischen roten Leuchtstreifen auf der Front, dieses Laufband. Er war hauptsächlich für die Außenausstattung dieses Fahrzeugs verantwortlich. Das war die Designgrundlage. Davon dann ausgehend hat dann Michael Sheffy, dieser andere Designer, der übrigens, ich glaube, das ist der DeLorean-Designer aus Zurück in die Zukunft.
Okay.
Hat dann darüber hinaus das Innendesign dieses Fahrzeugs gemacht. Also wir reden von dieser Frontkonsole, die Michael Knight eben im Fahrerbereich hat. Ja. Das Cockpit mit den ganzen Knöpfen, mit den Bildschirmen und so weiter.
Mit dem für ein Auto ziemlich unnützem Lenkrad.
Ich finde das Lenkrad cool. Sag nicht unnütz, wenn du über Kit redest. Nimm dieses Wort nicht in den Mund.
Ja, aber toll, dieses Lenkrad. Versuch da mal schnell irgendwie zu kurbeln.
Also erstens fährt Kit ja die meiste Zeit selbst und unterstützt dich natürlich.
Ja, das, okay, du musst ja gar nicht kurbeln, ja.
Das Einzige, was Michael Sheffy noch zusätzlich gemacht hat, ist, dass ihm dieses Frontdesign des Entwurfes von Schinella nicht gefallen hat und dass er ihm dieses eher spitz zulaufende Frontdesign gemacht hat. In der Originalversion im ersten Entwurf war das noch eher an dem klassischen Pontiac angelehnt. Das Auto hat damals, 82, gut und gerne $100.000 gekostet, das zu bauen. Wenn man das nach heutigen Maßstäben umrechnen würde, sind wir schon bei fast 200.000 Euro. Und die Berichte gehen auseinander. Manche sagen, es gab 23 Autos, manche sagen, es gab 25 Autos. Da sind die Quellen sehr, sehr verschieden. Es gab aber letztendlich nur ein Hero Car, also ein Hauptwagen, der quasi für die meisten Szenen verwendet wurde. Viele andere Autos waren dann letztendlich, ja, Trash, die dann halt für Stunts und Ähnliches verwendet wurden.
Teilweise wurden ja auch Modelle genutzt.
Genau, später dann, ab der zweiten Staffel hat man dann, weil die Serie wirklich sehr, sehr teuer war, ist man dann zu einem 1:8 Modell übergegangen. Und es wurde nochmal auch speziell für eine Bühne ein, ja, Fahrerinnenbereich, ein Cockpit gebaut, wo sich dann eben Michael Knight bzw. David Hasselhoff dann hingesetzt hat, wenn es darum ging, irgendwelche Innenaufnahmen vom Auto zu machen. Also da hat er sich dann nicht in ein Auto gesetzt, sondern da war dann eigentlich nur ein Cockpit-Nachbau entsprechend vorhanden.
Ja, schön.
Ja, und jetzt Sebastian, was kann denn unser Kid alles oder wer ist er denn alles? Was?
Alles.
Alles.
Also, das Kid kann, wie wir ja schon erwähnt haben, es kann von alleine fahren. Es hat einen Turbo-Boost. Durch Knopfdruck kann das Fahrzeug dazu gebracht werden, zu springen. Es gibt einen sogenannten Ski-Mode. Damit kann das Fahrzeug dann auf, also das ist ein typischer Stunt, wenn dann das Fahrzeug auf zwei Rädern auf der Seite halt dann entlang fährt. Ich weiß nicht, ob das der allgemeine Name dafür ist in Amerika, Ski-Driving oder sowas, keine Ahnung, also würde mich wundern. Natürlich ist es auch um einiges schneller als alle natürlichen Fahrzeuge, also da ist es auch immer von Folge zu Folge ein bisschen unterschiedlich, aber er schafft auf jeden Fall, ich glaube das Höchste, was in einer Staffel oder in einer Folge mal erwähnt wird, dass er 300 Meilen pro Stunde schaffen würde, was umgerechnet 480 km/h sind.
Genau, da sind wir dann schon im Super Pursuit Mode, das ist dann später, wenn er wieder, ja, mal wieder zusammengesetzt wird.
Super Pursuit Mode ist auch so ein bescheuerter Name.
Naja, davor gab es den Pursuit Mode, ne?
Ja, aber der ist genauso Verfolgungsmodus.
Ja, also, aber ey, wenn er auf die Knöpfe drückt und dann aktivieren sich diese Dinge absolut großartig. Also der Pursuit Mode, 200 Meilen, das ist 320 km/h, also ungefähr das, was ein heutiges Formel-1-Auto so mal auf einer Geraden hinkriegt.
Was hat er noch? Er hat einen Scanner, er hat einen Silent Mode, also dass er dann, ja, keine Ahnung, ohne Motorgeräusche fahren kann. Also wird ja, glaube ich, getankt mit irgendwelchen kerosinartigen Stoffen, aber anscheinend müsste er auch dann noch irgendwie eine Batterie haben, dass er dann also leise fahren kann. Er hat einen Microjam, damit kann er sich in elektronische Systeme reinhacken und auch die Kontrolle über elektronische Systeme übernehmen. Er hat einen Enterhaken, eine Seilwinde, einen Schleudersitz, Öldüsen, CO2, Feuerlöscherdüsen.
Ja, Sebastian, das ist doch eine tolle Quizfrage. Nennen Sie so viele Funktionen von Kit innerhalb von einer Minute.
Er hat einen eingebauten Geldautomat.
Das habe ich auch gelesen. Ich kann mich aber an keine Folge erinnern, wo das mal passiert ist.
In einer Folge frage ich mich immer, wer füttert denn den Geldautomat?
Ja.
Er selber, damit er dann später abheben kann oder was?
Er druckt das Geld wahrscheinlich selbst. Fahren Falschgeldpresse.
Ja, also nee, Kit hat gleich automatisch eine Verbindung zum amerikanischen Schatzamt. Und melde das, wenn er Geldscheine druckt, damit die das wissen.
Das ist ohnehin sehr interessant, wie sich Kit manchmal in irgendwelche Computersysteme reinhackt in den 80er Jahren, wo ich mir denke, die Verwaltungsbehörden der 80er Jahre in den USA bestanden zum größten Teil wahrscheinlich noch aus Aktenordnern und nicht aus irgendwelchen Computersystemen.
Ja, oder halt 56-Kbyte-Modems. Also normalerweise dauert das 50 Jahre, bis du da deinen Datensatz geändert
hast. So in der Richtung. Aber du hast schon viele schöne Fähigkeiten genannt. Was ich hier noch habe, ist, er hat eine autonome Sauerstoffversorgung für die Innenkabine. Er hat diese ganz großartigen, unsichtbaren Sicherheitsgurte.
Das erkläre ich dem Polizisten auch jedes Mal, das glaubt er mir aber nicht.
Das sind Sicherheitsgurte. Ich habe hier mein Passive Laser Restraint System an. Sehen Sie es nicht? Ja, er hat einen eingebauten Synthesizer, mit dem er Musik machen kann oder Geräusche imitieren. Er hat einen Fallschirm, er hat eine Tarnfunktion, er hat einen eingebauten Laser. Er kann über Wasser fahren, er kann Betäubungsgas in den Innenraum leiten. Er hat ein ganz tolles Gaspedal mit diesen grünen LEDs.
Was auch sehr sinnig ist, weil ich immer, wenn ich Gas gebe, unten aufs Gaspedal gucke, um zu sehen, ob die Lampen angehen.
Sebastian, das ist völlig egal. Das Wissen, dass die Lampen angehen, das reicht, damit es cool ist. Er hat ein Wechselkennzeichen, das würde ich mir heutzutage auch manchmal wünschen. Und das Allerwichtigste, Sebastian, das hast du vergessen.
Künstliche Intelligenz meinst du jetzt, oder was?
Okay, das Zweitallerwichtigste hast du vergessen.
Okay.
Er hat einen Molekularversiegelungsschutz.
Ach so, ja.
Und diese Legierung macht ihn quasi, ja, unzerstörbar gegenüber allen äußeren Einflüssen. Und ja, natürlich, er hat noch eine eingebaute Superintelligenz.
Mit ein bisschen Attitude.
Mit ein bisschen Attitude, kann man sagen, genau. Und Sebastian, all das ist doch einfach schon mal mega. Vor allem, weil in der Serie ja immer wieder gezeigt wird, wenn Michael Knight auf die jeweiligen Knöpfe drückt, auf den Bildschirmen, dass dann angezeigt wird, welches System jetzt aktiviert wurde und. Also ein Traum, oder?
Ja, also die Beschreibung von NPC, die trifft halt wirklich. Das Auto ist das Wichtige und Michael Knight ist halt den packst du dann halt in eine enge Jeanshose, noch ein Hemd, das fast bis zum Bauchnabel aufgeknöpft ist und noch eine Lederjacke und bloß nicht zu viel reden.
Ja, er hatte doch schon auch so seine vielen Ermittlungsphasen, ja. Also vor allem all diese Funktionen, die kann ja Kit auch selbst aktivieren. Also Michael Knight spricht ja immer über seine Uhr mit seinem Kumpel. Im Endeffekt braucht Kit ja Knight gar nicht für all diese Funktionen, ne?
Der könnte das alles alleine machen. Er ist nur so nett und lässt Michael in dem glauben, dass er auch was zu sagen hätte.
Das Schöne ist auch noch dieser ikonische, wir hatten es schon erwähnt, diese ikonische Lichtlaufleiste, die sich direkt vorne am Frontspoiler befindet. Die sollte ja so eine Art Herzschlag imitieren, also das schlagende Herz des Autos, um nochmal zu unterstreichen. Kit ist nicht einfach nur ein Auto, sondern Kit lebt auf eine gewisse Art und Weise. Und da kommen wir auch wieder zu Glenn Larson zurück. Denn diese Lichtlaufleiste, Sebastian, ich hatte es eingangs schon erwähnt, wo haben wir die auch?
Ja, das ist die von den Zylonen aus Battlestar Galactica, also dem alten Battlestar Galactica.
Und als Kind hat es mich immer so ein bisschen verwirrt.
Okay, wieso?
Ja, weil die Zylonen sind nicht freundlich, die Zylonen sind nicht nett.
Ja, wer sagt denn, dass Kit in Wirklichkeit nett ist? Vielleicht ist das ein verkleideter Zylon, der hier abgestürzt ist und jetzt die ganze Zeit versucht, seine Zylonenfreunde auf die Erde zu rufen.
Du verstehst meine Verwirrung. Genau, ja. Genau diesen Gedanken hatte ich. Was ist, wenn Kit in Wahrheit nur undercover ist? Die Zylonen sind schon längst unter uns und Kit ist da der Erste. Also es hat mich immer so ein bisschen verwirrt, wenn ich gerade auch beim RTL-Nachmittagsprogramm diese beiden Serien hintereinander geguckt habe.
Und dann kam noch das A-Team mit der witzigen Anspielung auf die Zylonen.
Da musst du mir helfen.
Da im Intro kommt es doch dann, wenn Face gezeigt wird, wird doch auch ein kurzer Zylone, der Sound von einem Zylon eingespielt.
Sehr gut, gut erinnert, ja. Wir hatten es ja schon erwähnt, Kit kann auch ohne Fahrer fahren, also kann alleine fahren. In dem Fall wurde das damals so gelöst, dass es einen Stuntfahrer gab, der hieß, ich glaube, Jack Gill. Und der saß dann quasi hinter dem Fahrersitz und hat dann seine Arme außerhalb der Sichtweite der Kameras durch den Sitz gedrückt und hat dann über spezielle Zwei-Wege-Spiegel konnte er dann im Endeffekt das Auto steuern. Völlig kompliziert und man hat es auch nur für kleinere Strecken genutzt, nie bei hoher Geschwindigkeit, weil das zu gefährlich war. In der heutigen Zeit, wo man mit irgendwelchen Drohnen mit 4K-Auflösung übers Handy oder über VR-Brillen einfach fahren kann, ist das ein Witz eigentlich, wie das damals war. Aber dieses autonome Fahren war immer mega, mega spannend. Ich weiß nicht, wie du das hattest, Sebastian. Wir haben immer ein schönes Spiel gespielt. Wenn man Kit von außen gesehen hat, wenn er irgendwo entlang gefahren ist, haben wir immer das Ratespiel gemacht, fährt Michael Knight gerade selbst oder fährt gerade Kit?
Mit sowas habe ich mich nicht beschäftigt.
Das ist schade.
Ja. Ich war von der Handlung erfasst und habe diese verfolgt.
Die Handlung, ja, da kommen wir noch zu. Das ist sehr, sehr speziell. Es gab, um nochmal aufs Auto zu kommen, eine große Nachfrage nach schwarzen Firebirds. Ich konnte leider in der Recherche nicht herausfinden, ob das in irgendeiner Form den Absatz des Pontiac Firebirds in irgendeiner Form ja beeinflusst hat. Also es gab wohl eine Nachfrage nach Fahrzeugen mit einem T-Top, also dieses Schiebedach, was man quasi so aufklappen konnte wie ein Fenster und nicht nach hinten kurbeln, sondern eben wie so zwei so Fensterflügel, die man gemacht hat und mit cremefarbenen Sitzen. Es war wohl auch eine Überlegung, dass man mal so eine Knight Rider Special Edition rausbringt. Die ist allerdings nie durchgesetzt worden. Aber wir wissen, die Marke hat es jetzt nicht unbedingt gerettet. Aber ja, einfach großartig vom Aussehen her. Ich finde, dieses Auto ist immer noch sehr schön futuristisch vom gesamten Design her. Dieses Frontcockpit in dem im Fahrerraum, das hat ja schon fast was von einem Flugzeug, ne? Mhm. Und gerade der Firebird war ja ohnehin, also Pontiac, die hatten ja ohnehin mit dem Firebird so ein bisschen die Überlegung, sich beim Design dieses Autos ein bisschen mehr so in Richtung, ja, ich sag mal, Flugzeug zu orientieren und einfach etwas anderes aufzugreifen.
Aber ich glaube, damit dürften wir dann schon tief genug in Kit als Fahrzeug investiert haben, oder?
Ich würde an der Stelle dann gerne noch, weil du hast es vorhin so schön erwähnt, auf William Daniels eingehen.
Genau, jetzt nicht auf das Fahrzeug, sondern auf die Persona-Kit sozusagen eingehen. Mhm. Hier müssen wir natürlich hier dann einmal differenzieren, weil es jetzt hier wirklich bei diesem Charakter dann wirklich um die Sprache geht. Einmal den englischen und dann den deutschen Sprecher würde ich da machen. Also im Englischen wird Kit, wie schon erwähnt, nicht in den Credits genannt, gesprochen von William Daniels. William Daniels, heute immer noch lebend mit 97 Jahren und hat letztes Jahr sogar noch die Dreharbeiten für eine Nebenrolle in Richard III. abgeschlossen. Also Respekt, muss ich sagen.
Naja, eine künstliche Intelligenz, Sebastian, 97 Jahre, das ist ja nichts vom Alter her, ne?
Bekannt ist er hauptsächlich durch seine Rolle, ich weiß jetzt nicht, ob die Serie es überhaupt bis nach Deutschland geschafft hat, oder also ich kannte sie nicht, ist die Serie Chefarzt Dr. Westphal. Oder, das ist dann so wahrscheinlich so mal so ein Schritt nach uns generationstechnisch, die Serie Das Leben und ich.
Beide habe ich nicht gesehen.
Boy Meets World. Ja, Boy Meets World, da waren wir, glaube ich, ein bisschen zu alt für, als die in Deutschland dann erschienen ist. Das ist so meine wunderbaren Jahre für die 90er, würde ich mal sagen. Oder für die Ende der 90er, Anfang 2000er. Und da spielt er den Schuldirektor.
Ich habe den Schauspieler William Daniels, ich habe extra mal nachgesehen. Er sagt mir überhaupt nichts. Also ist auch mehr der Serienschauspieler, Film und Fernsehen, jetzt nicht unbedingt fürs Kino, aber in seiner gesamten Filmografie, ich bin da durchgeschlittert und habe mir gedacht, nee, sagt mir überhaupt nichts. Ich kenne ihn wirklich nur als die Stimme und da tatsächlich ja auch eher noch als die deutsche Stimme, ja.
Ja, also Das Leben und ich, da gab es jetzt nochmal eine Neufassung, jetzt dann 2014, Das Leben und Wiley, wo dann die Charaktere, die damals die Kinder waren, jetzt Eltern sind und dann denen ihre Kinder im Zentrum sind, der taucht da auch dann in 5 Folgen als Gaststar auf. Also wie gesagt, für so eine Generation, die so knapp nach uns kommt, dürfte die Serie oder dürfte das auf jeden Fall ein bekanntes Gesicht sein. Lief auch damals, glaube ich, recht häufig im Samstagsprogramm auf RTL.
Es ist schon verrückt, dass er nicht in den Credits genannt wird, ne?
Ja, es ist nicht nachvollziehbar. Also, ich habe nichts gefunden, warum.
Ich auch nicht. Also, entweder war es einfach so, dass man halt sich gesagt hat, okay, Sprecher sind halt Sprecher und die werden halt nicht erwähnt, quasi wie so ein Intro-Sprecher. Oder es war vielleicht, Achtung Sebastian, um die Magie nicht zu zerstören.
Was noch ein Fakt dabei ist, das vielleicht noch ein bisschen mit reinspielt, er war ja auch nie bei den Dreharbeiten dabei. Also, weil die Serie Chefarzt Dr. Westphal wurde im gleichen Zeitraum gedreht wie A Knight Rider. Und Daniels hat dann immer, wenn er dann Drehpause hatte bei Dr. Westphal, hat er dann seine Tonaufnahmen gemacht für Knight Rider. Und er war da nicht am Set. Und ich glaube, er und David Hasselhoff haben sich dann auch erst irgendwie Monate nach der ersten Staffel bei irgendeiner Veranstaltung dann das erste Mal getroffen. Und vielleicht deswegen, weil er einfach keinen Kontakt zu der ganzen Crew hatte, dass man ihn deswegen rausgelassen hat, keine Ahnung.
Ja, sie haben sich sehr viel später dann auf einer Weihnachtsfeier mal getroffen, war ganz, ganz interessant. Ansonsten hat tatsächlich David Hasselhoff auch einfach nur seine Texte runtergesprochen, wenn er sich mit Kit unterhalten hat und übers Autoradio wurden ihm dann quasi die Antworten nur vorgelesen. Und das ist dann später eben zusammengeschnitten worden. Aber hier in Deutschland, ja, William Daniels, kennen wir Kit mit einer ganz anderen Stimme.
Das ist halt für mich, also der auch mit Hörspielen groß geworden ist, ist das für mich halt immer Java Jim gewesen von den 3 Fragezeichen. Jedes Mal, wenn ich dann Knight Rider gehört habe. Also gesprochen von Gottfried Kramer, der auch bei sehr vielen, also ist eigentlich ein Schauspieler, der hat bei, irgendwie gefühlt alles, was in Deutschland mal gedreht worden ist, hat er irgendwie mal mitgemacht. Ist auch noch Synchronsprecher für Schauspieler gewesen bei einigen Filmen für Burt Lancaster, Humphrey Bogart oder auch Marlon Brando. Also eine Stimme, die man kennt und die halt auch wirklich markant ist.
Ja, also 3 Fragezeichen hast du erwähnt, TKKG, 5 Freunde, Masters of the Universe war er dabei, bei Larry Brand, Macabros, diesen ganzen Horror-Hörspielen hat er mitgesprochen. Das ist eine wahnsinnig gute Stimme, ja.
Ja, und da dann im Gegenpart auch eine großartige deutsche Stimme, wie Gottfried Kramer auch leider schon verstorben ist, dann die Rolle des Michael Knight mit der deutschen Stimme von Andreas von der Meden, der halt auch, also bei mir, ist halt, ich bin halt 3 Fragezeichen groß geworden, die Stimme von Skinny Norris oder halt auch von Morton, dem Chauffeur war.
An der Stelle auch immer wieder schön, wenn man in die alten Hörspiele irgendwie reinkommt und sich dann denkt, Moment mal, habe ich doch irgendwo schon gehört.
Ja. Es gibt ja auch von Knight Rider Hörspiele, da hatte sie auch selber gesprochen.
Eine Sache, die mir noch zu Kit einfällt, wegen den beiden Sprechern, also William Daniels und dem deutschen Gottfried Kramer. Ich habe jetzt auf die Vorbereitung für diese Episode hier und da auch mal in die englischsprachigen Episoden reingehört. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Sebastian, aber für mich haben diese beiden Sprecher oder für mich geben diese beiden Sprecher Kit völlig unterschiedliche Persönlichkeiten. Also William Daniels wirkt seinerzeit sehr viel jünger und gewitzter.
Vielleicht könnte ich dazu was sagen, wenn ich auch nur eine Folge auf Englisch geguckt hätte.
Okay, dann müssen die lieben Zuhörenden jetzt einfach mal mir glauben. Für mich ist Gottfried Kramer wirklich, der klingt sehr viel älter als William Daniels und klingt auch so ein bisschen ja, weiser und intelligenter als jetzt Daniels. Der Kid von Daniels ist noch so ein bisschen der etwas jüngere, der Heißsporn, der ein bisschen drängender spricht, nicht so schlimm wie Carr später, sein Gegner.
William Daniels war damals auch schon 60, wollte
ja,
ich nur sagen.
Ja, aber er hat eine jung gebliebene Stimme und das ist ja okay. Gottfried Kramer hatte für mich immer so eine, ja, Michael Knight nennt ihn ja immer Kumpel, aber für mich wirkte Kit immer so ein bisschen wie der Erwachsenere von beiden, obwohl es ja eigentlich genau andersrum sein soll, dass Kit, ich meine, es gibt ja der Name schon her, klar, es ist die Abkürzung, aber es ist ja auch Kit für, er ist ein Bausatz, er ist zusammengebaut, aber er ist auch ein Kit, er ist noch jung, er ist noch gar nicht so lange da draußen. Und das, finde ich, hat Gottfried Kramer überhaupt nicht rübergebracht, sondern es war eine ruhigere, gesetztere Persönlichkeit und die gefällt mir eigentlich besser als im Englischen. Kommt aber vielleicht auch drauf an, wie man einfach damit aufgewachsen ist, ne?
Ja, wir sind halt so sozialisiert worden jetzt mit der Stimme für
ja,
Kit.
Das kann sein, ja. Bevor wir zu den anderen Darstellern kommen, und da ist ja die ist ja an sich recht übersichtlich.
Etwas übersichtlicher, ja.
Ich finde, Kit ist einfach auch aus dem Grund der stärkste Hauptdarsteller dieser Serie. Also klar, er ist ein Werkzeug für Michael Knight. Er ist eine künstliche Intelligenz, er ist ein künstliches Wesen. Er ist Michael Knights Rüstung, kann man ja sagen. Wir haben ja wieder den Knight, den Ritter dabei. Er ist auch sein Reitpferd, wie man es so schön sagt. Aber Kit ist ja auch, er ist ja auch Michael Knights Gefährte. Er ist sein Freund, sein Partner. Deswegen auch immer im Deutschen dieses, hey Kumpel, wo bist du gerade? Und ich finde, das ist ein ganz, ganz starkes Motiv, was diese Serie vorantreibt, diese Bindung zwischen den beiden. Es wirkt auch oft so, als ob Kit gerne mal der Aufpasser ist von Michael Knight.
Ja, ist ein Schutzengel oder auch so ein bisschen. Also Michael Knight ist ja so vom Charakter her schon so ein kleiner Draufgänger, würde ich sagen, der sich auch manchmal in Situationen bringt, die schon unnötig auch gefährlich werden können. Und dann ist halt Kit da, um ihn auch zu retten.
Mhm. Ja, da gibt es einige Folgen, wo er dann eben auch noch einen Notfalltelefonruf absetzt und. Oder eben Michael Knight aus irgendeiner Gefahrensituation herausbringt. Ja.
Aber können wir uns jetzt von deinem Fetisch Kit etwas lösen und versuchen, innerhalb der Zeit jetzt auch noch auf die anderen Leute zu sprechen zu kommen?
Also ich wollte jetzt eigentlich noch über Pontiac als Automobilmarke ein Weilchen sprechen. Das sind ganz spannende Sachen, die ich gefunden habe.
Ja,
also,
ja.
Folgendes. Ach. Na gut.
Ich bin leergesaugt über Kit.
Dann legen wir los. Darsteller. Ja, da gab es noch ein paar. Können wir noch mal über das Auto reden?
Ja, also ich glaube, über David Hasselhoff selber müssen wir auch nicht so viel reden, weil da haben wir, glaube ich, schon bei unserer Baywatch-Folge schon ausführlich über seine Eskapaden und seine Wichtigkeit für das deutsche Nationalland geredet.
Moment, Sebastian, ich weiß, was du meinst. Und auch das war mein Gedanke. Ha, über den haben wir ja schon gesprochen. Und dann habe ich nochmal in unsere Baywatch-Folge reingehört.
Ja,
die
haben
Folge 7. Und da haben wir gesagt, David Hasselhoff, naja, über den werden wir dann mal in der Knight Rider-Folge ausführlich sprechen.
Und ich dachte, wir kommen drumrum. Mist.
Ja, gut.
Also okay, müssen wir über den Hoff reden. Also jeder in Deutschland dürfte David Hasselhoff kennen. Wahrscheinlich sogar mehr Leute in Deutschland als in Amerika.
Naja, er hat immerhin Deutschland vereint, ne?
Ja, also wegen ihm ist Deutschland wieder vereint worden. Also ich glaube, das glaubt er bis heute selber noch.
Nee, also das ist wirklich, um es zu sagen, 1989 an Silvester, Wiedervereinigung Deutschlands, Ost und West, hat er ja dann Looking for Freedom da auf den
Auf der
Berliner Mauer gesungen. Und es ist so eine urbane Legende, dass er dann immer in der Zeit geglaubt hat, ich mit meiner Musik habe ja Deutschland wieder vereint. Mittlerweile, also er sagt ja selber, nein, also er hat da einfach nur Musik gemacht und seinen Auftritt gehabt und er hatte damit nichts zu tun.
Wie gesagt, wir hatten schon im Baywatch über ihn geredet. Ansonsten ist seine filmische Vita eigentlich eher dünn. Also was ich noch erwähnen würde, wäre halt Star Crash, falls du den noch kennst.
Ein großartiger Science-Fiction-Film, hallo?
Ja. Und dann jetzt so in den letzten paar Jahren ist er nochmal so als Kultfigur nochmal so aufgetaucht. In so Adam Sandler-Filmen, ich glaube im SpongeBob-Schwammkopf-Film taucht er auch auf. Aber da geht's halt um ihn selber, um David Hasselhoff. Also er war halt eigentlich auch schon weg vom Fenster, so nach dem Baywatch und Knight Rider durch war, ist dann nochmal so zur Bekanntheit geraten durch ein Video, das seine Tochter veröffentlicht hat, wo er versucht,
2007, das bekannte Alkoholvideo, ja.
Ja, wo er versucht, einen Hamburger zu essen im Vollsuff. Also jeder, der im Vollsuff war, kann das nachvollziehen. Und ich sehe dann, ja, also sorry, also ich möchte nicht wissen, wie ich früher ausgesehen habe, wenn ich im Suff versucht, also ich habe zum Glück, glaube ich, nie Burger versucht zu essen. Das ist auch die wirklich dümmste Idee, dann einen Burger zu essen. Da sollte man lieber ein halbes Hähnchen oder sowas machen. Also
erzähl mir mehr.
Da gibt es dann Geschichten von Strohhutfesten in Frankenthal und sowas, aber auf die werde ich jetzt nicht eingehen.
Also gut, ja. David Hasselhoff ist natürlich mittlerweile oder zumindest die letzten Jahre ist er so ein bisschen zu einer Parodie geworden, eine Parodie seiner selbst, wurde ja auch viel parodiert. Ich finde, die letzten Jahre hat er wieder ein bisschen die Kurve gekriegt.
Ja.
Um so ein bisschen seine Eckdaten zu nennen, 1952 geboren, war eigentlich Seifenopernschauspieler. In der Serie Schatten der Leidenschaft. Ich weiß nicht, ob du die jemals gesehen hast. Die lief auf Sat 1.
Also ich weiß, dass es sie gibt und das ist, glaube ich, auch eine dieser Serien, die tausende von Folgen hatte, oder?
Naja, also wir reden mittlerweile, die Serie lief 51 Staffeln lang. Wir reden hier von, ich glaube, 12.000 Episoden oder so. Ja. Also kein Witz, es sind, glaube ich, weit über 12.000 Episoden.
Also ich glaube, ich bin bei Folge 8.000 oder so ausgestiegen. Nee, keine Ahnung.
Ja, ich war bei Folge 9.000. Ich habe noch ein bisschen weiter geguckt damals.
Nee, also nie gesehen. Aber ich weiß, dass das eine Serie ist, wo auch dann im Nachhinein, glaube ich, sogar noch viele bekannte Schauspieler dann auch immer wieder Gastauftritte hatten, weil das halt so eine große Daily Soap war. Also so wie halt bei uns halt, als dann damals Bundeskanzler Schröder war das, glaube ich, der dann bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten aufgetaucht ist, oder?
Ja, im Himmel, wirklich, das weiß ich nicht, meine Güte.
Ja, so, soweit ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz arg täusche.
Ja, das sind, also, ursprünglich war er eben im Ensemble von einer dieser riesigen, von diesen Seifenopern einfach, die einfach nur endlos Folgen produzieren. Irgendwann, Sebastian, müssen wir uns auch mal eine von diesen Serien annehmen.
Nein.
Ja, zumindest Dallas müsste eigentlich mal sein. Aber egal, zurück zu David Hasselhoff, der dann eben aus dieser Serie, wir sprachen ja vorhin schon darüber, es war ja so ein bisschen in Zweifel, haben wir da überhaupt jemanden, der für so eine Serie passt? Und er hat dann diesen Sprung eben geschafft von dieser Seifenoper zu Knight Rider. Und ja, also ich würde mal sagen, er war der richtige Mann zur richtigen Zeit, ne?
Ja. Das will ich eigentlich gar nicht jetzt zu versuchen, mir die Serie vorzustellen mit einem anderen Hauptdarsteller. Also er passt schon ein bisschen so wie die Faust aufs Auge für diese Rolle gefühlt.
Ja, also er ist schon eine Ikone der 80er Jahre. Ne? Also es ist wirklich, wirklich unglaublich, wie er in diese Serie passt, wie er es ja auch geschafft hat, sich selbst zu vermarkten. Und du hast so schön gesagt, dass er dann irgendwann weg vom Fenster war, aber
ja, dann immerhin noch bei Zärtliche Chaoten 2 mitgespielt als Gast da.
Der wichtigste Film überhaupt, nicht wahr?
Kennst du den noch?
Der Titel sagt mir was.
Das war diese deutsche Komödie mit Thomas Goldschalk, Helmut Fischer und Mike Winslow, diesem Soundmacher von Police Academy.
Er ist bei zahlreichen Filmen dabei, Sebastian. Ich
glaube, aber das ist halt deutscher Film, also weil man muss halt sagen, dass seine Berühmtheit war in Deutschland schon wirklich richtig groß. Also das war nicht von ungefähr, dass er halt auf der Berliner Mauer damals gespielt hat.
Er war doch, glaube ich, auch mal bei einem Asylum-Film dabei oder bei Dodgeball hat er ja auch gespielt. Auch ein sehr wichtiger Film, ne?
Ja.
Ja. Aber ich glaube, wenn man Knight Rider und Baywatch in seiner Vita hat, dann hat man ausgesorgt. Dann ist es doch völlig egal, was da noch kommt. Dann hat man seinen Legendenstatus.
Ja.
Aber unabhängig davon ist, und das ist ja eigentlich mittlerweile eher das, was ja die letzten Jahre und die letzten Jahrzehnte eigentlich so sein Hauptding ist, er ist ein sehr erfolgreicher Musiker, ne? Er hat zahlreiche Gold- und Platin-Auszeichnungen bekommen. Und bringt auch heute noch Alben raus, die nicht unerfolgreich sind.
Echt? Okay. Es geht wahrscheinlich zum Glück alles an mir vorbei.
Also sein letztes Studioalbum ist 2021 erschienen und in Deutschland Albumcharts den 4. Platz gemacht und er erhielt insgesamt, also über 45 Gold- und Platin-Auszeichnungen. Und
hat er nicht auch diesen Song für diesen Trash-Film gemacht? Also diesen Zeitreise-Nazi-Dinosaurier?
Er hatte True Survivor, hat er für Kung Fury gemacht.
Kung Fury, genau. Ja.
Genau. Er hat bei Guardians of the Galaxy 2 hat dann einen Song bei gesteuert, weil das natürlich auch wieder so diese 80er-Jahre-Reminiszenz ist, ne?
Ja.
Und ja, eben gerade Looking for Freedom, ich glaube, den Song, den kennt wirklich ja auch jedes Kind der 80er.
Das glaube ich auch, ja.
Wenn du willst, kannst du den ja auch dann.
Nein, werde ich nicht.
Was?
Das tue ich unseren Zuhörern nicht an.
Ist auch so schön.
Das glaubst auch nur du.
Du hast ja ihn so spaßeshalber The Hoff genannt, aber The Hoff ist ja auch wirklich eine eingetragene Marke von ihm mittlerweile.
Okay.
Ne? Also
okay.
David Hasselhoff, The Hoff, das ist eben genau das. Ja, ist heute noch als Musiker aktiv, hatte seine Alkoholprobleme, hatte auch seine körperlichen Probleme in dem Zusammenhang. Das hat man ihm in der Zeit auch angesehen. Aber gefühlt hat er die Kurve gekriegt und genießt, glaube ich, jetzt ganz gut seinen Lebensabend mit Musik. Ne?
Ja.
Er spielt, wie bereits schon erwähnt, Michael Knight, den Helden, den Protagonisten dieser Serie. Du hast ja auch schon gesagt, so ein bisschen auch etwas ungestüm, so ein bisschen der Playboy, auch den Frauen gegenüber nicht gerade abgeneigt von der ganzen
der
Art her.
In jeder Folge eine andere.
Er heiratet aber auch dann mal in der vierten Staffel, nicht zu vergessen. Aber da kommen wir ja noch zu den wichtigsten Folgen dieser fantastischen Serie, ja. Und er ist im US-Amerikanischen wohl eher der Hauptdarsteller, wie wir es vorhin erarbeitet haben. Wie fandest du Michael Knight? War er für dich so der Held der Serie oder war das Auto eher für dich der Held?
Der war halt den Nebenschauplatz. Also das war jetzt eine Serie, die lief, also wie gesagt, da war ich noch ein bisschen jünger. Da, also vielleicht so 3-4 Jahre später, dann hätte ich das vielleicht ein bisschen anders gesehen mit den ganzen Liebschaften, die er hat und die Frauengeschichte und sowas, ja. Aber als ich das gesehen habe damals als Kind, junger Teenager, war halt eindeutig das Auto im Zentrum. Und er war halt dabei. Also ihn musste man halt dann mitnehmen.
Ja, also er ist schon, finde ich, in der Serie kommt er schon extrem charismatisch rüber. Er ist schon ein cooler Typ. Er macht halt diese ganzen investigativen Sachen, ne? Also er recherchiert, er macht diese ganzen Crime-Fighter-Sachen, schleicht sich in irgendwelche Gebäude rein, hechtet sich ganz lässig über irgendeinen Maschendrahtzaun, um in irgendein Gelände einzudringen. Ganz wichtig in den 80er Jahren, hat das jeder gute Actionheld mindestens einmal gemacht. Und er spricht sehr oft in seine Uhr, weil er da eben mit Kit spricht. Er ist aber auch sehr wehrhaft, also ist keinem Faustkampf abgeneigt, weiß genau, wie er sich zu wehren hat. Ich fand ihn schon seinerzeit cool. Heutzutage wirkt er ein bisschen hölzern, muss ich gestehen.
Bisschen, ja.
Aber gut, die Darsteller der 80er haben ja oft eher so dieses Problem, dass man da heute so, man fragt sich eher, warum hat man die damals cool gefunden?
Ja.
Du hast es auch schon erwähnt, er kriegt seine Aufträge von jemandem. Und zwar von Devon Miles, gespielt von Edward Mulhare.
Mulhare, würde ich sagen, ja.
Mulhare.
Schauspieler, der jetzt neben dieser Serie eigentlich nichts gemacht hat, wo ich ihn herkennen würde.
Ja, also auch eher der Fernsehfilm- und Serienschauspieler.
Ja, aber immer nur Nebenrollen. Also nicht, dass er da irgendwelche Hauptrollen gespielt hätte oder sowas.
Ja, da ist mir eigentlich auch nichts eingefallen, was ich jetzt. Ich hatte mal so ein bisschen durch seine Vita geguckt. Also die Comedy-Serie Der Geist und Mrs. Mui.
Ja, das ist vor unserer Zeit.
Ist auch vor unserer Zeit, hat mir auch überhaupt nichts gesagt. Man kennt ihn allerdings auch aus zahlreichen Gastrollen. Das ist so dieses. Ich nenne es mal so dieses Glenn R. Larson-Konglomerat. Ja. Ich glaube, der hatte da so seine Leute, weil auch hier jede Menge Gastrollen in MacGyver, in Baywatch Nights, Kampfstern Galactica, Mord ist ihr Hobby, Hart aber herzlich. Serien, die wir auch schon zum Teil besprochen haben. Da werden uns einige nochmal begegnen. Und so eben auch Edward Mulhare.
Genau.
Ist 1997 verstorben. Ja, war so der, ich sag mal, professionelle Auftraggeber, ne?
Genau, also er hatte die Führung dieser Foundation übernommen, nachdem der Gründer gestorben ist. Hat so ein bisschen so gefühlt so die Vaterrolle ab und zu mal so für Michael Knight eingenommen. Also das ist jetzt nicht so die typische Boss-Angestellten-Verhältnis, was da in dieser Serie, sondern das ist schon eher auf einer freundschaftlichen, familiären Basis, wie da gearbeitet wird. Er ist zwar ein fordernder Boss, also es wird auch mal, wenn Michael Knight Urlaub oder frei hat, wird dann trotzdem bei ihm angerufen, wenn ein Auftrag das nötig macht.
Ja, er ist natürlich so der klassische Vorgesetzte im Anzug mit Krawatte. Was er nicht gutheißen kann, ist immer manchmal die etwas raubeinige Art, mit der Michael Knight die Fälle löst. Also da nimmt er dann Michael Knight öfters mal gerne in Kritik und ins Gebet und sagt dann, hey, ein bisschen ruhiger und ein bisschen vorsichtiger. Und er mag es ja auch nicht so, wenn mit Kit entsprechend raubeinig umgegangen wird.
Er ist auch einer der wenigen, ich glaube, es sind nur 3 Personen, die die Formel des Entwicklers bekommen haben für diese Legierung von Kit, die ihn unverwundbar macht.
Den Molekularversiegelungsschutz.
Ja.
Lies es von meinen Lippen. Gut, wen haben wir denn noch an der Stelle? Es ist wirklich ein kleines Team, ne? Dafür, dass das ja hier so diese großartige, super Geheimorganisation ist.
Ja, deswegen sind es so wenige, damit es halt geheim bleibt.
Ja.
Neben dem Chef und der Faust oder wie man das gibt es halt immer noch dann die Mechanikerin oder halt hier dann das Brain. Und zwar in der ersten und dann dritten und vierten Staffel wieder Bonnie Barstow, gespielt von Patricia McPherson, die in der zweiten Staffel nicht dabei war. Für die Macher der Serie war wohl Patricia nicht sexy genug und deswegen hat man dann in der zweiten Staffel Rebecca Holden für die Rolle der April Curtis gecastet. Das kam aber bei den Fans und auch bei David Hasselhoff und Edward Mulhern nicht so gut an, weswegen man dann April oder halt Rebecca nach der zweiten Staffel wieder rausgeschmissen hat und Patricia für die dritte und vierte Staffel wieder zurückgeholt hat.
Ja, du bist jetzt gerade über die Mechanikerin der zweiten Staffel so hinweggegangen, aber Sebastian, das ist wieder das alte 80er-Jahre-Problem, gell? Ach, nicht sexy genug, komm, die nehmen wir raus. Ja. Da haben sie schon eine Mechanikerin, was ja schon für die 80er irgendwie was Besonderes ist, ne? Also diejenige, die halt wirklich sich um Kit kümmert, ums Auto, weil 80er Jahre, Automechaniker, ja. Männerberuf, Männerdomäne, Männerding und dann dieses Superauto wird eben von einer Frau gemanagt, gewartet, verwaltet und dann aber doch wieder diese, ja, die ist ja nicht sexy genug, dann nehmen wir jemand anderen.
Aber guck, wenigstens hat sich die Zuschauerschaft und auch die Leute, die da mitgespielt haben, sich dann dagegen erhoben und haben dann ja gesagt, dass das nicht okay ist. Obwohl ich jetzt sagen muss, also Patricia McPherson ist jetzt keine hässliche Frau, also weiß nicht, was die gehabt haben damals.
Ich kann mir nur vorstellen, dass NBC, dass das vielleicht einfach wirklich ein Altherrenverein war, wo die Leute noch mit Ärmelschonerjacken.
Muss blond sein.
Ja, die saßen mit Ärmelschonerjacken rauchend in ihren Konferenzzimmern und haben sich Herrenwitze erzählt. Und wie kommt man denn sonst auf eine Idee mit so einem Supersportwagen und einem Helden? Aber ja, du hast ja gerade gesagt, es gibt noch eine zweite Mechanikerin und zwar die Dame, die in der zweiten Staffel dabei war, April Curtis, gespielt von Rebecca Holden, die diese Rolle dann eben in der zweiten Staffel eingenommen hat. Auch hier ähnlich wie bei der anderen Darstellerin, eher Fernsehserien, Fernsehfilme und da auch wieder die alten Bekannten.
Also wenn du bei IMDb, da siehst du immer bekannt für, und wenn du dann bei ihr als zweiten Film einen Film siehst, der 2,7 von 10 Sternen hat, dann weißt du ja, wie diese Karriere weitergegangen ist.
Ja. Um kurz zu Patricia McPherson zurückzuspringen, sie hat ja dann auch die Schauspielerei oder das Filmgeschäft weitgehend verlassen, hatte hier und da eben in MacGyver, Raumschiff Enterprise, Matlock und so weiter mal hier und da in einer Folge eine Rolle und ja, Rebecca Holden, wenn wir da in die Serien gehen, dann sind wir da auch bei Magnum.
Genau, also beides eigentlich Gastdarstellerin, also die jetzt keine großen Hauptrollen irgendwo gespielt haben.
Na, sie war bei einer Folge von Der Ninja-Meister dabei und auch eine Serie, die ich ja schon mal erwähnt habe.
Aber wie gesagt, ja, Gastrollen dann, ja.
Gastrollen, nichts Großes. Für beide Darstellerinnen würde ich sagen, war Knight Rider schon so die große Rolle ihres Lebens. Ja, Rebecca Holden, ursprünglich ja eigentlich auch noch als Model, als Werbemodel für Werbespots und so weiter, ist, glaube ich, deswegen auch in diese Rolle reingenommen worden. Aber ja, ist dann schnell wieder, was heißt schnell, ist nach einer Staffel eben wieder ausgetauscht worden. Ja, und dann hätten wir eigentlich nur noch einen von der vierten Staffel, ne?
An den erinnere ich mich null.
Ja, die vierte Staffel ist ja auch ein bisschen schwierig, ne? Die meisten Erinnerungen speisen sich ja dann doch aus Staffel 1 und 2.
Ja.
RC3 von Peter Parris gespielt.
Also Reginald Cornelius der Dritte heißt die Rolle.
Ja, er wurde mal RC oder RC3 genannt. Genau. Und auch hier haben wir letztendlich eher einen Fernsehschauspieler, der heute noch aktiv ist. Und auch hier ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, oha, der ist ganz oben in der Nahrungskette, was Fernsehserien angeht.
Ja, aber auch so Seifenopern, jung und leidenschaftlich, hat er irgendwie 190 Episoden mitgespielt.
Ja, also zuletzt war er bei der Lethal Weapon Fernsehserie dabei, 2019, CSI Miami, Bones, Law and Order, aber auch immer nur eine Folge. Also nicht weiter erwähnenswert. Ja, Sebastian, und dann sind wir eigentlich schon durch, was die DarstellerInnen angeht, ne?
Genau, das ist das Regular Cast.
Ja, ist ja ein recht übersichtlicher Cast, vor allem, weil drei beziehungsweise zwei von diesem Cast sich ja die meiste Zeit im mobilen Hauptquartier eigentlich nur aufhalten. von diesem Team, und zwar das sogenannte SEMI, S-E-M-I, ist glaube ich auch wieder eine Abkürzung für irgendwas. Und das ist dieser große Truck, die fahrende Kommandozentrale quasi von Flag. Und da ist ganz lustig, und zwar, wenn dann Michael Knight zum Einsatz geht, rollt er ja dann quasi hinten aus der, ja, aus dem Hänger, aus der Laderampe, rollt er ja während der Fahrt aus dem Truck, aus dem Hauptquartier heraus, macht eine coole Wendung und fährt in Richtung seines Einsatzortes. Großartige Szene. Die Mythbusters haben tatsächlich in ihrer Episode 80 das getestet, beziehungsweise sie haben etwas anderes getestet.
Das Reinfahren haben sie getestet.
Das Reinfahren, genau. Ist es denn möglich, dass Kit überhaupt bei voller Geschwindigkeit in den fahrenden Truck hineinfahren kann? Denn man kennt ja den sogenannten Förderbandeffekt, dass eben kein Vorwärts- und kein Rückwärtskommen ist, sondern dass eben durch das Drehen der Räder und schwer zu beschreiben, ich bin da auch kein Physiker, ob es überhaupt möglich ist. Sie haben es getestet und auch gleichzeitig die Frage beantwortet, passt Kit überhaupt in diesen Truck hinein und ist da überhaupt noch Platz für diese Kommandozentrale, die da drin ist? Und tatsächlich haben es die Mythbusters hingekriegt. Das heißt, sie haben es sowohl bei 30 Meilen die Stunde als auch bei 55 Meilen die Stunde ausprobiert. Und ja, es geht, so wie das in der Serie gezeigt wird, Kit kann über die Rampe hineinfahren. Übrigens auch ein ganz, ganz schöner Fun-Fact, dass in den meisten Szenen, in denen Michael Knight mit Kit irgendwo durch die Gegend gefahren ist, dass er natürlich nicht gefahren ist, sondern dass er einfach nur auf einem Hänger sich befunden hat und quasi abgeschleppt wurde, durch die Gegend gefahren ist. Es ist auch wieder das selbstfahrende Auto. Ja, nee, komm, wir lassen das dann. Oder er war eben auf einer Bühne und dann wurde entsprechend dran gerüttelt. Also ganz, ganz nett eigentlich die Idee. Es gab diverse Gastrollen, wobei, Sebastian, da habe ich gar nicht so viel gefunden.
Boah, da muss ich jetzt sagen, habe ich jetzt auch nicht wirklich recherchiert.
Ja, es gibt eine Folge, da ist tatsächlich Don King aufgetaucht. Der hatte wohl in den 80ern, war der auch mal überall. Don King, für die Leute, die ihn nicht kennen, ein Boxmanager, würde ich sagen.
Der Boxmanager.
Ja, ein zwielichtige Gestalt, aber ganz bekannt eben aufgrund seiner ikonischen Haarpracht, will ich es mal sagen, ne? Also wenn man Don King mal gesehen hat, dann vergisst man den nicht so leicht, weil der ist wirklich einzigartig. Ansonsten gab es eine Folge, wo Robert Englund mal dabei war, also Freddy Krüger Darsteller, Horrorfilmdarsteller. Und eine der ersten frühen Rollen von Geena Davis lässt sich auf Knight Rider zurückführen.
Schön.
Die Serie ist ja prinzipiell bei den Kritikern erstmal nicht so gut angekommen, ne? Die Kritiker haben der Serie vorgeworfen, dass es vom Konzept her sehr simplifiziert ist, dass das Writing der einzelnen Folgen eher sloppy ist und dass Glenn Larson eben sich wie immer bei seinen Serien gerne auch immer wieder selbst zitiert und vorhandene Motive, die er in anderen Serien schon verwendet hat, immer wieder neu aufgreift. Ganz im Gegensatz zu den Zuschauern da draußen, denn die Serie war ja wirklich ein Erfolg und wurde ja wirklich zum Kult. Und das ist nicht nur hier in Deutschland oder in Europa so, sondern auch in den USA, ne?
Mhm.
Also Knight Rider kennt man einfach.
Warum wurde eigentlich Knight Rider gecancelt, Dominik?
Ja, gecancelt ist so ein hartes Wort, ne? Die Serie, wir haben es ja eingangs schon erwähnt, hatte eine Menge Autos. Und da gibt es zwar diesen berühmten Satz, naja, Pontiac hat quasi die Autos für einen obligatorischen Dollar verkauft oder mal irgendwelche Rückläufer oder Autos, die vom Laster gefallen sind, verkauft. Aber die Serie war insgesamt schon sehr, sehr teuer. Allgemein wegen der Actions, wegen der Action, wegen der Autos, wegen den Stunts. Das führte ja auch dazu, dass die Serie ab der zweiten Staffel bei den Stunts mehr dazu übergegangen ist, ein 1:8-Modell zu verwenden für die ganzen Sprünge und so weiter, weil es eben einfach teuer war. Der Stuntman war teuer, die Sets aufzubauen und so weiter. Und da in Verbindung mit den, ja, schon guten, aber nicht sehr guten Quoten hat letztendlich dazu geführt, dass man sich gesagt hat, okay, die Serie ist in dieser Form einfach zu teuer und wird dann da, ja, nach der vierten Staffel beendet. Und vier Staffeln sind eigentlich für so eine Kultserie gar nicht mal so viel.
Ja, sogar recht wenig gefühlt.
Ja, aber auf der anderen Seite, Star Trek ist ja auch relativ früh abgesetzt worden. Und
aber die haben es immerhin auf, ach so, die Originalserie, die hat es, glaube ich, auf 3 geschafft.
Genau, und trotzdem ist da so ein Kult daraus entstanden. Ne?
Ja, das sind halt immer die Reruns. Also wenn du es halt in die Syndication schaffst und wenn es dann in Amerika in den kleinen Fernsehsendern halt rauf und runter läuft, dann wird sowas halt auch dann zum Kult.
Ja, und die Syndication, die hatten wir ja hier auch. Also nicht ganz so erfolgreich wie bei manch anderen Serien, aber ist, glaube ich, erst am Ende 86 in Syndication gegangen. Und das war natürlich dann schon am Serienende, aber es lief dann trotzdem im USA Network, Sci-Fi Channel, lief es in den 90ern, in den 2000ern. Vielleicht hätte man früher damit anfangen können, um das Ganze ein bisschen mehr zu pushen. Aber insgesamt, vor allem auch die späteren Staffeln, wurden dann relativ, ja, zäh. Ich komme da gleich noch mal auf ein paar Folgen. Aber die wirklich starken Drehbücher, in Anführungszeichen, die findest du wirklich nur in den ersten 2 Staffeln. Und Sebastian, da gibt es ja ein paar Folgen, die eigentlich stellvertretend dafür sind, warum diese Serie so gut ist. Und wenn man diese Folgen gesehen hat, dann würde ich fast schon mal behaupten, hat man auch das große Haupt-Hordeuvre, das Hauptbuffet von Knight Rider erlebt.
Okay, jetzt bin ich gespannt, was du da dazu zählst.
Oh, hast du da auch ein paar?
Nö. Okay. Also es gibt Sachen, die natürlich essentiell wichtig sind. Ich könnte dir jetzt aber nicht speziell Folgen zuordnen. Also natürlich ist essentiell wichtig erstmal K dann als der böse Gegenspieler oder auch Goliath, dieser Riesen. Ja, ist ja schon fast ein Panzer, gegen den er da kämpfen muss.
Das ist ja dieser Supertruck, LKW, gegen den er da kämpft. Genau, vielleicht sollten wir mal auf Carr eingehen. Das ist Staffel 1, Episode 9, taucht Carr zum ersten Mal auf. K-A-R-R ist auch wieder eine Abkürzung.
Ein Akronym.
Genau. Und ist Night Automated Roaming Robot. Ist Roving. Die Abkürzung Roaming Robot.
Roving habe ich bei mir stehen.
Roving Robot. Und er ist im Endeffekt der Prototyp von Kit, ne? Sein Vorgänger.
Ja, genau, er war der Prototyp und wurde dann böse.
Er wurde nicht unbedingt böse. Das Problem mit K war ja, dass er den Selbstschutz über dem Schutz des menschlichen Lebens gesetzt hat. Also er war quasi sich selbst der Wichtige. Und er war ja, wie soll man sagen, noch sehr naiv und sehr jung in seiner ganzen Art und ein ziemlicher Heißsporn. In dieser Folge streiten sich auch diese zwei Autos, was eine ziemlich lustige Episode ist, wenn die beiden sich da entsprechend anbläffen. Und da, finde ich, merkt man in der deutschen Übersetzung auch wieder, dass Kit einfach so ein bisschen der Erfahrenere, der Gesetztere und so ein bisschen der Coolere in der Richtung ist. Es gibt dann in dieser Episode auch tatsächlich sogar einen Endkampf zwischen den beiden Autos. Und K taucht ja dann später nochmal in der, ich glaube, es ist in der 3. Staffel, auch nochmal als Gegner auf. Wir haben dann, was du erwähnt hast, und da haben wir ja auch nochmal den Bogen zur Hintergrundgeschichte, die ersten beiden Episoden von der 4. Staffel mit dem Goliath, dieser riesige Panzer. Mhm. Und da taucht ja dann auch wieder, ja, das Michael Knight-Double auf.
Der Sohn Garth Knight, der sich dadurch unterscheidet, dass er ein Bärtchen hat.
Ein wunderschönes Oberlippenbärtchen.
Oberlippenbart und noch so ein Spitzbart, unten so ein Kinnspitzbart.
Er sieht aus wie ein Musketier. Großartig.
Ja, oder halt wie Zorro oder sowas, ja. Also.
Ja, und da gibt es eben auch eine schöne Kampfszene. Einmal eben, wo Kit gegen Goliath kämpft. Diesen bösen Supertruck. Aber ja, Michael Knight bzw. David Hasselhoff kämpft auch in einem tollen Faustkampf gegen sich selbst, wenn man es so sehen will. Es ist eben quasi sein Doppelgänger. Und da kommen wir wieder zu dieser verrückten Einleitungssequenz, dass dieser Millionär tatsächlich seinen Sohn, der lange Zeit im Ausland im Gefängnis war, ich glaube in Afrika irgendwo, dass der jetzt eben zurückkehrt und sein Erbe antreten will und vor purer krimineller Energie so nur so strotzt. Und er ist ja das totale Gegenstück eben. Nicht nur vom Aussehen her, sondern eben auch vom Verhalten her. Er steht ja für alles, wofür Michael Knight eben nicht steht.
Ja, er war in Togo in einem Todescamp in einer Mine 3-mal lebenslänglich inhaftiert.
Und da wieder rauskommen. Also überleg dir das mal.
Ja, weil er sich da mit Terroristen angefreundet hat, die ihm dann helfen bei der Flucht.
Kit hatte auch den ein oder anderen Gegner, wo man sich gedacht hat, oh, das könnte eng werden. Ich möchte da nur an die Folge erinnern, wo er gegen den Panzer kämpft. Da kämpft er gegen einen regulären, ja, ich sag mal, kleinen Schützenpanzer. Ist auch ein typisches Fahrduell. Die ganze Zeit wird auf Kit geschossen mit so einem großen Maschinengewehr. Die Kugeln prallen natürlich ab. Und Kit schafft es dann letztendlich, diesen Panzer zu erlegen, indem er mit einem Sprung den Panzerturm wegrammt und abrammt. Also so hart ist diese Oberfläche, dass er da ohne Probleme durch ihn hindurch kann. Kit kämpft in einer Folge gegen einen Monster Truck, was auch ein spannendes Duell ist. Er kämpft sogar mal in einer Folge gegen einen Stier. Genau, und dann in der vierten Staffel wird es ja dann richtig heftig, denn zu Beginn der vierten Staffel, so ein bisschen als Aufreger, wird Kit tatsächlich dann vom Juggernaut zerstört. Und da wird er ja dann vorher mit einer Flüssigkeit benetzt, die seinen Molekularschutz ausschaltet. Und da wird er dann richtig, richtig zu Schrott gerammt und kaputt gemacht. Und da ist dann auch nichts mehr mit, ja, Kit kommt wieder zurück in irgendeiner Form, sondern da wird er dann eben von Grund auf neu gebaut. Ich glaube, es wird ja nur noch sein Prozessor, seine Intelligenz wird beibehalten, die kann gerettet werden, aber das Fahrzeug muss eben neu gebaut werden. Und da entsteht dann auch eben das, was du erwähnt hast, kriegt er ein paar neue Gadgets in der vierten Staffel, unter anderem diesen Super Pursuit Mode.
Ja.
Ja. Es gibt Folgen, in denen Kit natürlich mal irgendwie umprogrammiert wird, dass er jetzt plötzlich der Böse ist und so weiter. Viele klassische Drehbücher.
Ja, also was man sagen muss, sind, dass die Fälle, also bis jetzt auf ein paar Ausnahmen hier, wo dann halt der Sohnemann als großer Feind auftritt, sind das aber an sich auch wieder, wie in allen Serien, die wir aus der Zeit besprochen haben, jetzt keine weltbewegenden Kriminalfälle. Also bei Airwolf hatten wir es zum Beispiel so, dass ja ab und zu mal Airwolf ja wenigstens gegen irgendwelche Schurkenstaaten oder sowas eingesetzt worden ist. Aber hier ist das die ganze Zeit irgendwie nur im Südwesten von Amerika oder in Mexiko, wo er sich rumtreibt und gefühlt eigentlich eher so mit Kleinkriminellen zu tun hat, also die irgendwie in ein Dorf tyrannisieren oder sowas.
Ja, da hast du völlig recht. Es gibt zum Beispiel auch eine Folge in der vierten Staffel, da geht es darum, dass Immobilienhaie möchten ein Stadtviertel kaufen und möchten, weil diese, völlig absurd, weil diese Immobilienhaie eben auch im Drogengeschäft sind, möchten sie dieses Stadtviertel quasi als Drogenumschlagsplatz erhalten. Und versuchen dann eben mit entsprechenden Rocker-Gangs und Schläger-Gangs die wenigen Leute, die sich gegen diesen Verkauf dieses Stadtviertels wehren, mit Gewalt dazu zu bringen, ihre Häuser zu räumen, dass da eben ein Sündenpfuhl entsteht. Und da rutscht dann eben Michael Knight und beziehungsweise Kit rutschen da so ein bisschen zufällig rein. Das ist dann fast schon so ein bisschen eine leichtherzige Folge, weil das läuft dann eben auch alles so ein bisschen über Musik. Und da funktioniert dann Kit so ein bisschen auch als fahrende Musikbox. Also ja, wir sind in der vierten Staffel, da sind dann schon die Ideen so ein bisschen langsam ausgegangen und da wird's dann schon ein bisschen, ja, komischer. Aber wir haben in der vierten Staffel trotzdem eine der, ich würde mal sagen, fast schon düstersten Folgen. Denn Michael Knight wird angeschossen in der vierten Staffel. Ich glaube, es ist Folge 12 oder 13 und überlebt das Ganze nur knapp. Und fängt dann tatsächlich an, sein Leben zu überdenken und denkt sich, nee, das ist jetzt zu viel Action, es ist zu gefährlich, ich höre auf. Und in dieser Episode hört er dann tatsächlich auf und wendet sich seiner alten Liebe zu, um diese zu heiraten und will quasi mit der Foundation abschließen. Und in dieser Episode gibt es dann zwei Dinge, die zum einen ganz furchtbar sind und zum anderen irgendwie lustig, denn er heiratet tatsächlich seine große Liebe und verbringt mit ihr eine großartige Zeit in einem Strandhaus, Flitterwochen und Kit, das Auto, ist natürlich trotzdem dabei. Und dann gibt es absurde Szenen, wie sie am Strand entlanglaufen, spazieren gehen, Ball spielen und Kit quasi wie ein Hund ihn hinterherfährt und mit ihnen da so, ja, die Flitterwochen verbringt. Es ist völlig absurd. Ja, und in dieser Episode wird dann auch seine Frau bei einem Mordanschlag umgebracht. Ein Mordanschlag, der eigentlich ihm galt, Michael Knight. Und dieser Mordanschlag bringt Michael Knight schließlich dazu, dann doch wieder zur Foundation zurückzukehren und auf einen Rachefeldzug zu gehen. Und diese Serie, diese Episode endet wirklich auf einer extrem düsteren Note. Und das ist auch das, was ich eingangs gemeint hatte, Sebastian, weil du es so gesagt hast. Ich finde, die Serie hat schon extrem düstere Passagen auch.
Eine Folge von 90 finde ich jetzt nicht viel.
Es werden regelmäßig auch Leute erschossen, getötet. Also gerade die Bösen, die sind schon sehr, sehr, sehr herzlos, was ihre Ziele angeht.
Also sagen wir es mal so, wir haben jetzt hier nicht den Härtegrad von A-Team, wo auf Biegen und Brechen gar nichts gezeigt wird. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir hier da irgendwie dann mit Depressionen rausgehen würden.
Dann schau dir mal die vierte Staffel, die Folge an. Du wirst allein schon Depressionen kriegen, wenn du siehst, was für ein Pullover Michael Knight in dieser Folge trägt. Das ist wirklich, wirklich heftig. Ich habe ja eingangs erwähnt, ich wollte noch mal so 4, 5 Punkte herausheben, warum ich denke, warum diese Serie so prägend war. Kannst du sie dir denken, Sebastian?
Weiß nicht, also nee.
Also gut, also. Nicht aufgepasst im Unterricht, kein Problem. Die Punkte, von denen ich sagen würde, warum diese Serie einfach so prägend war. Einmal, wir hatten es schon eingangs erwähnt und lange darüber gesprochen, die Titelmelodie, dieses düstere, treibende, futuristische, minimalistische, die bleibt einfach hängen. Dann eben Kit, angefangen vom Cockpit über die ganzen Gadgets, dieses schwarze Auto, diese Freundschaft auch zwischen Kit und Michael Knight. Die Action, wo ich sagen würde, okay, 80er Jahre Standard, aber auch nicht so völlig übertrieben, wie es jetzt beim A-Team war. Ne? Mhm. Und ja, wir hatten es auch schon erwähnt, David Hasselhoff, die Ikone der 80er Jahre, der richtige Mann zur richtigen Zeit. Ich finde, bei dieser Serie hat einfach alles gepasst irgendwie.
Also sagen wir es mal so, ich war auch damals kein großer Fan der Serie. Also ich habe es mir angeguckt, aber da gab es viele Serien, die ich viel besser und viel wichtiger fand und die mir viel mehr zugesagt haben. Und das hat sich jetzt heute auch noch nicht geändert. Und viele dieser Punkte, ja, die Titelmelodie, super, aber die ist halt auch nach 2 Minuten weg. Das Auto, ja, da bin ich bei dir, aber der ganze Rest, die Geschichten sind einfach austauschbar mit jeder anderen Serie, über die wir gesprochen haben. Und auch wenn David Hasselhoff eine Ikone der Zeit ist und ich mir auch jetzt schwer andere Leute vorstellen kann, die mit diesem geknöpften Hemd da und der engen Jeans rumlaufen können. Aber ich finde, er zieht halt null in der Serie. Also heute noch weniger als früher.
Zugegeben, David Hasselhoff ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so der Charisma-Bolzen. Das gebe ich dir. Aber ich finde, die Serie hält ein grundlegendes Thema die ganze Zeit ein. Und das ist dieses Grundthema der Gerechtigkeit, dieser Kampf gegen das Verbrechen. Und das machen sie, wie ich finde, auf eine ganz clevere Art und Weise. Gerade Kit, ich sag mal, er ist ja so ein bisschen ein Symbol für den Schwarzen Ritter. Sowohl Michael Knight als auch diese Symbiose zwischen seinem Auto und ihm. Ein bisschen geheimnisvoll, ein bisschen furchtlos. Er hat diese unbekannte Identität. Er hat fast schon übernatürliche Fähigkeiten. Das sind ja alles so Fähigkeiten, die einem schwarzen Ritter in der Mythologie zugesprochen werden. Und das haben wir ja hier auch irgendwo so in der modernen Form. Deswegen finde ich eigentlich, dass das Knight Rider hat für mich so immer diesen Grad zwischen Action und Glaubwürdigkeit beibehalten. Also klar, das Auto steht völlig über allem, das ist völlig over the top, aber Kit konnte zum Beispiel niemals fliegen, auch wenn es ursprünglich mal so geplant war. Oder er hatte nie einen Raketenwerfer oder irgendwelche Waffen. Die einzige Waffe, die er hat, ist dieser Laser und den kann er nicht selbst abfeuern, dafür braucht er Michael Knight. Auch so ein Detail, was ich eigentlich sehr, sehr schön finde. Und tatsächlich hat Kit sogar ein sehr pazifistisches und friedwertiges Wesen an sich, dafür, dass er eben eine künstliche Intelligenz ist. In diesem Zusammenhang mit dem Heißsporn Michael Knight finde ich das eigentlich sehr, sehr gelungen, was diese Serie angeht und funktioniert auch noch heute.
Ja, aber ich finde, die Serie lässt halt so viel einfach liegen. Okay, jetzt künstliche Intelligenz ist jetzt ein modernes Thema, aber wenn du dir zum Beispiel anschaust, das Thema mit künstlicher Intelligenz ist halt auch schon bei Star Trek Next Generation. Okay, jetzt Star Trek und Dings zu vergleichen, Knight Rider ist jetzt natürlich ein bisschen over the top, aber da sind halt Themen, die man hätte mal ansprechen können, die halt nie irgendwie Thema sind, also es wird nie irgendwas kritisch hinterleuchtet oder sowas. Also man hat da meiner Meinung nach sehr viel Potenzial vergeudet, weil man halt wirklich einfach immer auf diese üblen, lahmen Kriminalgeschichten gesetzt hat.
Weil man eben gesagt hat, okay, man will halt doch mehr einen Darsteller haben und nicht nur das Auto.
Ja, aber du kennst jetzt auch aus seinem Charakter, aus Michael Knight, also sorry, das ist eine Abziehfigur. Also das ist ein Schönling, der mit den Frauen rumturtelt und dann seine Kriminalfälle löst. Aber was weißt du denn über seinen Hintergrund? Das einzige Hintergrund ist, dass in der Pilotfolge, wo er niedergeschossen wird, wo er dann Rache an den Leuten üben will, die ihn angeblich umgebracht haben. Und das war's dann irgendwie mit einer großen Hintergrund. Sonst ist ja, hat er doch überhaupt gar keinen Hintergrund, der Charakter.
Gebe ich dir natürlich, weil 80er Jahre Actionserie und keine durchgehende Handlung, weil Fall der Woche, mal ein Zweiteiler. Aber eigentlich habe ich schon das Gefühl, dass sie Michael Knight immer versucht haben, so wenigstens so ein bisschen einen Charakter-Twist zu geben. Wie gesagt, bereits in der vierten Staffel. Dass er durchaus auch, ja, ich will jetzt nicht nachdenklich und differenziert sein kann, aber ich finde, er hat ein bisschen mehr.
Aber schau dir doch allein mal Magnum an, wo dann dieses Thema mit Vietnam-Veteranen immer wieder aufgegriffen wird, wo es dann auch darum geht, die Bewältigung seiner Vergangenheit mit dem Vietnamkrieg und sowas. Hier ist Michael Knight auch ein Vietnam-Veteran, aber das haben sie nur eingebaut, damit sie die Metallplatte in seinem Schädel haben. Ansonsten hat das null Auswirkung.
Ja, natürlich. Knight Rider ist kein Shakespeare, das gebe ich dir.
Das ist okay. Also es muss ja auch nicht Shakespeare sein, aber es ist halt dünner als dünn teilweise.
Magnum bietet dann natürlich auch sehr viel mehr. Magnum geht auch viel mehr ins Innenleben, auch mit den Geistern der Vergangenheit, die ihn einholen. Das haben wir natürlich hier nicht so. Ja, klar. Ich finde trotzdem, die Serie hält ihr grundlegendes Thema. Dieser Kampf um Gerechtigkeit finde ich sehr stabil aufrecht. Und dieses Band der Freundschaft einfach zwischen Kit und Michael Knight, das ist schon etwas, was, ich glaube, schon ein sehr, sehr starkes Motiv in dieser Serie ist.
Ja, aber also ich überlege mir einfach nur, wenn ich jetzt das Auto rausnehmen würde und würde das zu einer typischen Buddy-Komödie und einen zweiten menschlichen Charakter, der dann diese Rolle übernimmt, dann hätte die Serie überhaupt gar keine Berechtigung zu existieren.
Das ist ein super guter Punkt, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Aber das verstärkt ja nochmal einfach die Wichtigkeit von diesem Auto, ne? Wie super, super relevant dieses Auto für diese Serie ist. Also Kit trägt das Ganze.
Ja, ohne ihn hätte kein Hahn danach gekräht und hätte kein Mensch diese Serie geguckt.
Definitiv, gebe ich dir voll und ganz recht. Ist ein sehr, sehr valider Punkt. Was meinst du, würde eine Serie wie Knight Rider heute noch funktionieren? Ich meine, wir haben
sie ja haben's ja häufiger versucht. Also, und ja. Es hat nie geklappt. Also, das ist halt, sie haben es ja in verschiedenen Arten versucht. Sie haben es ja wirklich mit irgendwie Knight Rider 2000, wo ja dann auch Kid selber aufgetaucht ist, dann hat man das neues Fahrzeug, dann hat man eine Team-Version gemacht, dann hat man die Serie, wo dann irgendwie das der Sohn von Michael Knight ist, dann und dann auch das Team, das dann umrum, also nicht nur die Mechanikerin, sondern noch ein paar mehr Leute dazu gepackt, um halt auch eine größere Story zu erzählen, aber die haben alle gefloppt, aber auch alles gefühlt auch immer nur so halbherzig produziert war, also da war dann, du hattest dann die schönen, glitzernden, glänzenden Autos. Aber das war's. Die Drehbücher waren noch dünner als bei der alten Serie. Der Charme, dieses Buddy-Verhältnis zwischen dem Fahrer und dem Auto kam nicht so rüber. Ja, die Stimme von Kit, da haben wir ja drüber geredet, hatte halt auch so eine gewisse Art von Humor gefühlt, fand ich Kit, und auch so eine, eigentlich Lebensart, aber er hat ein Gefühl vermittelt, das halt auch zu den 80ern gepasst hat. Und das hat nie wieder funktioniert und wird auch, glaube ich, nicht nochmal funktionieren. Also wir haben es ja schon bei Airwolf, glaube ich, gesprochen, wo es ja insgesamt, wo wir im Allgemeinen drüber gesprochen haben, über diese Vehikel-Serien, also wo so ein Fahrzeug im Zentrum steht, das ist ja, gibt's ja eigentlich gar nicht mehr gefühlt. Also ich kann mich an keine Serie erinnern, die es zurzeit gibt, wo das so wäre, weil halt auch das Auto in der Gesellschaft immer mehr an Wichtigkeit abnimmt, gefühlt. Und deswegen ist das, glaube ich, auch kein Konzept für die Zukunft. Meiner Meinung nach.
Ja, für manche nimmt das Auto an Wichtigkeit ab, für andere ganz im Gegenteil nimmt das Auto mehr zu. Ein Punkt, der mir gerade einfällt, die Realität hat diese Serie vielleicht so ein bisschen auch eingeholt, ne? Weil ja, das, was wir ja gesagt haben, all diese Besonderheiten, die Kit hat, die er damals konnte, die gibt es heute. Das ist nichts Besonderes mehr.
Ja, und selbst wenn er jetzt fliegen könnte, wäre das nichts Besonderes.
Ich finde es ganz gut, dass sie Knight Rider, also Kit, nicht haben fliegen lassen. Dass sie da sich geweigert haben und gesagt haben, okay, an dem Punkt, da hört es jetzt auf. Ich meine, es gibt diese eine Folge, wo er tatsächlich durch Lava fährt, durch einen Lavafluss. Okay, das kann man noch so ein bisschen erklären mit dieser Molekularversiegelung, wobei ich mich frage, was machen die Reifen?
Reifen, ja.
Aber okay, wer bin ich, das zu beurteilen?
Ja. Die sind auch Mikro-Dings versiegelt.
Aber diese ganzen technischen Sachen, Kit kann sich irgendwo reinhacken, Kit fährt autonom. Ja, das war damals ein Sense of Wonder. Hey, irre, was der alles kann. Heutzutage denkst du dir, braucht man jetzt auch nicht alles.
Nee.
Eine schöne Inspiration, weil du es ja auch erwähnt hast vorhin, diese Dinge, die in der Serie auch liegen gelassen wurden, letztendlich spannende Themen, kontroverse Themen. Tatsächlich war es ja so, dass ein Grundgedanke für Kit, dass das ja HAL 9000, der Supercomputer aus Space Odyssey 2001 im Weltall war.
Das ist etwas anmaßend, würde ich mal sagen. Also,
ja, gebe ich dir recht, weil HAL ist ja wirklich, ich glaube, er wird sogar geführt als einer der Top-Bösewichte der Filmgeschichte noch heute. Ne? Ja. Er ist ja ganz, ganz, ganz weit oben. Aber so eine Müh-Inspiration kam von da und ich hätte mir wirklich mal ein Streitgespräch zwischen HAL und Kit könnte ich mir gut vorstellen, wenn die zwei aufeinandertreffen. Ja,
also du kannst schon Parallelen ziehen, wenn du halt allein das rote Licht, du hast das bei Kit halt als laufendes Licht, bei HAL halt aus dieser Optik, wo dann das rote Licht rauskommt, ja, aber.
Ja.
Dann würde ich mir lieber ein Streitgespräch zwischen HAL und der Bombe aus dem John Carpenter-Film Dark Star dann wünschen.
Ja, natürlich sprechen wir jetzt hier aber auch von einem Buch und einem filmischen Meisterwerk und vergleichen das mit einer Fernsehserie von Larsen. Natürlich dürfen wir nicht vergessen. Okay, Sebastian, ich habe das Gefühl, mein Redeanteil in der heutigen Episode lag so bei 95%. Und ich glaube, damit ist auch schon so ein bisschen mein Fazit vorausgegriffen. Für mich ist die Serie halt immer noch wirklich das Kultding der 80er. Die man sich auch heute noch in Auszügen, ich betone in Auszügen, gut angucken kann. Da gibt es, ich sag mal, so eine Handvoll, ja, so ein Dutzend Folgen, die man sich gut ansehen kann, um das einfach nochmal zu empfinden. Ich glaube auch, dass wenn man diese Serie heutzutage Jüngeren zeigt, dass die da auch noch Spaß dran haben können, einfach weil dieses Auto so unglaublich charakterstark ist. Und für mich ist Knight Rider, was die 80er, 90er Jahre Serien angeht, einfach nur vom Kultfaktor her, ja, in den Top 10 ganz, ganz weit oben.
Ja, mein Fazit hat man, glaube ich, auch schon so ein bisschen rausgehört bei dem, was ich vorher gesagt habe. Also ich finde es schon extrem hart. Also ja, Kit, toll, super, zieht so ein bisschen das Ganze raus, aber es ist halt irgendwie schade, wenn so eine ganze Serie halt wirklich nur auf einen Charakter oder halt auf ein Gadget ausgelegt ist und das dann irgendwie, dass man deswegen dann da in so einer Serie halt, also wenn dann ab und zu mal wenigstens ein besseres Drehbuch, also wenn die intelligentere Handlung mit ein bisschen mehr Twists, ein bisschen spannender das Ganze erzählt hätte, also Action braucht es gar nicht mehr, also das war genügend, war ausreichend, aber es war halt also Spannung und irgendwie da mitfiebern oder also mit dem Charakter mitfiebern ist halt bei mir null gewesen, also auch schon damals nicht, also als Teenager, da war es halt eher, wie cool das Auto ist und das ist das Einzige, was auch heute immer noch zieht und deswegen von mir eher ein Nein.
Ein Nein.
Ich weiß, damit mache ich mir viele Feinde wahrscheinlich da draußen, aber sorry, ist nun mal so.
Das ist mal eine Ansage. Habt ihr denn früher als Kind nicht mit Matchbox-Autos dann Knight Rider nachgespielt oder so?
Nee, also wann ist denn das bei uns? Das ist rausgekommen 1985, da war ich 8 Jahre alt. Ja, okay, da dürfte ich noch mit Matchbox gespielt haben. Aber ich kann mich jetzt nicht explizit daran erinnern, dass wir Knight Rider nachgespielt hätten.
Okay. Das Spannende ist, die Serie hat auf jeden Fall heute noch einen Impact und heute noch einen Eindruck hinterlassen. Wenn man auf irgendeiner Comic-Con ist, auf irgendeiner Cosplay-Convention oder irgendeiner Messe in der Richtung, eigentlich findet man immer mal wieder irgendwo einen Kit-Nachbau, der irgendwie ausgestellt wird.
Aber das ist auch wieder, du findest einen Kit-Nachbau, aber du findest niemanden, der sich als David Hasselhoff verkleidet.
Du findest auch keinen David Hasselhoff-Nachbau, ja, das stimmt.
Oder halt aber jemand, der sich als Michael Knight Cosplay macht, oder?
Das wäre aber doch mal, also Sebastian.
Ja, besonders ist es halt super simpel. Du musst halt nur eine Lederjacke finden, eine Jeans hat jeder zu Hause und so ein 80er-Jahre-Hemd halt.
Eine gute Sonnenbrille, ein Brusthaar-Toupet und dann gib ihm. Ja gut, es gibt aber, es gibt mehr Baywatch-Cosplay. Play wahrscheinlich, zumindest die sich erlauben können. Ja. Das Spannende ist ja, dass auch heutzutage immer mal wieder noch ein Kit irgendwo versteigert wird oder verkauft wird. Also ein Replika oder Nachbau in irgendeiner Form. Es ist das Auto, was diese Serie einfach immer wieder, darauf kommen wir immer wieder zurück. gar keine Frage, ja. Na gut, dann, lieber Sebastian, soll es das, glaube ich, für heute gewesen sein.
Ja, dürfte eine unserer längsten Folgen sein.
Ja, aber ich denke auch, dass man gerade den Knight Rider auf die Art und Weise durchaus mal würdigen kann. Ich denke auch, dass einige von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern darauf gewartet haben, dass diese Serie irgendwann mal kommt. Ich glaube, wir wollten sie ja eigentlich mal zu einem Jubiläum uns aufbewahren, aber
da ich den Überblick verloren habe.
Ja, wir sind verzweifelt. Wir müssen die großen Geschütze jetzt schon raushauen. Ja. Ansonsten landen
wir werden ja auch nicht jünger.
Wir werden auch nicht jünger, das stimmt. Das ist wohl wahr. Na gut, dann soll es das gewesen sein. Es gibt noch jede Menge andere schöne Serien da draußen. Und dir, lieber miese Peter Sebastian, der die Serie ja nicht so mag, da bin ich mal so großherzig und lass dir wieder die abschließenden Worte.
Ja, dann wünsche ich allen da draußen, bleibt gesund, bleibt uns hold und bis zum nächsten Mal. Ciao.